Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 124. Und Nicky Boy, wir haben uns heute ausgiebig über das Starterfeld in Rot unterhalten. Es ist jetzt komplett raus. Viele von euch werden es schon wahrgenommen haben. Große Namen in Form von Sam Laidlow, Vincent Lewis, Laura Philipp sind auf den Startlisten aufgetaucht. Also es wird ein verdammt spannender Tag. Da haben wir ausgiebig drüber geredet, wie wir uns darauf freuen. Auch den Battle mit den Young Guns, den Deutschen, die wir einfach mal alle als Young Guns bezeichnen. Wir nehmen das einfach auf die Erfahrung auf der Langdistanz. Da sind sie alle noch jung. Und dann haben wir erfreut festgestellt, dass jetzt wieder die Zeit beginnt, wo man draußen Rad fährt, 3 bis 4 Stunden und sich danach mit Kuchen von Fernseher setzt und die Radsportklassiker anguckt und dabei verrückte Stunts wie von Tadej Pogacar letzte Woche bei Strade Bianchi schauen kann, der richtig, richtig gestürzt ist, trotzdem sofort aufs Rad gestiegen ist und das Rennen danach noch abgeschossen hat. Und haben dann noch so einen kleinen Ausblick aufs Trainingslager Mallorca geworfen, weil die Wetter-App sagt, in Troisdorf besseres Wetter vorher als in Alcudia und das gefällt mir gar nicht. Habe ich was vergessen, Nicky Boy?
Nee, du hast nichts vergessen. Also schön zusammengefasst und das haben wir im Podcast gar nicht gesagt, aber Frühling ist doch irgendwie die geilste Jahreszeit, also finde ich zumindest. So, das ist, wenn es wieder losgeht, du kannst Sonne, kurz alles wird grün und dann Frühjahrsklassiker gucken und das ist super. Ich freue mich drauf, was jetzt kommt. Wird eine richtig geile Zeit und ich würde sagen, wir springen noch kurz in die Werbung und dann geht's einfach hier los mit der Episode.
So machen wir es.
Und in der Werbung Bicycle wieder unser Partner Nils und alle treuen Podcast-Hörer wissen es ja schon, also Bicycle einfach der beste Marktplatz, den es gibt, um gebrauchte Fahrräder zu kaufen und zu verkaufen. Übrigens habe ich schon richtig viele Nachrichten aus der Community bekommen, wo Leute gesagt haben, ey, ich hatte noch ein Rad rumstehen, hab mich angemeldet, das ging so schnell mit dem Code PUSHINGLIMITS, großgeschrieben, -30 oder ihr könnt auch über die Landingpage gehen, dann automatisch den Code aktivieren, kriegt ihr nämlich auf die Seller Protection auch nochmal 30% Rabatt und das hat anscheinend sehr schnell funktioniert bei vielen, die sich bei mir gemeldet haben, also innerhalb von einer Woche ihr Bike verkauft, was noch rumstand, was natürlich richtig super ist, wenn das so schnell geht, so soll es sein. Und das Schönste ist einfach, ich habe schon gesagt, es gibt eine Buyer und eine Seller Protection bei Bicycle, also das Geld wird einbehalten von Bicycle und erst wenn ihr euer Rad bekommt und es anguckt, checkt und sagt, ey, passt alles, ist alles hier, ist alles angekommen, ist alles ganz, ist alles super, dann zahlt Bicycle den Verkäufer aus und auch eben andersrum. Ihr seid auch als Verkäufer abgesichert, weil erst euer Geld bei Bicycle ist, bevor ihr euer Rad verschicken müsst. Also nicht mit eBay Kleinanzeigen und nur lokal verkaufen, sondern ihr könnt halt Deutschland, europaweit euer Rad verkaufen und seid auch noch abgesichert. Und Bicycle, wenn ihr wollt, schickt euch auch noch Verpackungsmaterial wie Radkarton und sonst was zu, sodass ihr euch darum auch nicht selber kümmern müsst. Also wenn ihr noch ein Rad habt, was ihr verkaufen wollt, ist Bicycle die beste Empfehlung, die wir euch geben können. Und ihr könnt einfach auf bicycle.com/pushinglimits gehen. Da könnt ihr auch die Seller Protection aktivieren. Oder auch wenn ihr ein neues Rad kaufen wollt, schaut euch da um. Jetzt wollt ihr Nils noch was sagen, wie ich hier sehe.
Genau, dass es ja nicht nur Räder sind, sondern Parts. Denn oh ja, auch das habe ich vorgestern, das fand ich ganz spannend. Ich habe eine Läuferin oder eine Triathletin, die beim Lauftreff immer dabei ist, geschickt, welche Pedalen sie sich holen sollte, meiner Meinung nach. Und die hat sie auch über Bicycles gekauft. Ja, und meinte dann, hey, mega spannend. Und da haben wir auch schon drüber geredet. Gerade auch dieses Parts ist etwas, was, glaube ich, ich persönlich immer, braucht doch keiner. Aber natürlich sind wahnsinnig viele, die keinen Bock haben, 100 Euro für eine Pedale auszugeben und die sich dann tierisch freuen, wenn du die dann zur Hälfte bekommst. Und bei vielen liegt das einfach nur im Keller rum, weil das halt irgendwelche Tech-Nerds sind oder Material-Nerds. Insofern check das wirklich mal aus.
Wie viele Pedale hast du im Keller liegen?
Oh, ich weiß es nicht, aber es sind viele.
Ey Nils, kurzer Tipp. 30% auf die Seller Protection. Ja, genau. Leg dir doch mal einen Account an, dann kannst du mal deine alten Pedale loswerden, die da nutzlos im Keller rumliegen.
Macht Sinn, das stimmt, die verstauben da. Gute Idee, ich check also, das auch mal aus.
Egal, ob ihr Parts kaufen wollt, neue Fahrräder oder alles verkaufen wollt, was ihr noch nutzlos im Keller, in der Garage, im Haus, wo auch immer rumstehen habt, bicycle.com/pushinglimits, euer Weg zum Glück und jetzt hier rein in den Podcast. Leute, im Triathlon-Chat und ich kann euch sagen, Nils ist so ausgeschlafen wie noch nie. Wir mussten hier eine Viertelstunde verschieben, weil Görkeman bis 7:45 geratzt hat und einfach die Skiferien in Hamburg richtig gut nutzt. Also Nils, ich erwarte Großes heute. Du musst ja, mental so auf der Höhe sein.
Ich hab's ja schon erzählt, ich wollte dann zum wollte dann schön mein Müsli essen und habe ich festgestellt, nachdem ich bei dir um eine Viertelstunde Verlängerung gebeten habe, dass die Milch schlecht war. Und dann musste ich auch nochmal rüberrennen zum Supermarkt. Also ich habe jetzt wirklich innerhalb von 5 Minuten mir das Müsli reingehauen und habe schon gefragt, welchen Filter du hast vor der Kamera hast, weil ich so zerknittert aussehe und du siehst so ausgeschlafen aus. Es liegt aber nicht daran, dass ich irgendwie gestern gefeiert habe, ganz im Gegenteil. Ich war eigentlich früh im Bett, saß gestern tatsächlich auch mehr oder weniger den ganzen Tag am Rechner, wie du ja schon gesehen hast mit den Schwimmplänen, hoffe ich zumindest. Der Rest kommt dann heute. Und habe den ersten After-Work-Ride gemacht. Wir haben ja immer unsere Wednesday-Tradition, die anderen Jungs sind ausgeflogen auf diversen Dubai, Malediven, die Gucci Boys, die lassen sich's gut gehen. Und da habe ich aber die Tradition hochgehalten und bin tatsächlich gestern um 15:45 losgefahren.
Und geil.
Dann ist mir irgendwann.
Ich wollte gerade fragen, bei After Work Ride in heutigen Zeit, 18 Uhr so, wird's so langsam dunkel?
Ja, aber man kann ja auch schon um 16 Uhr Feierabend machen. Man kann ja um 16 Uhr den Rechner zuklappen, wenn man ihn dann abends nochmal aufklappt.
Dann
geht das schon.
Das war jetzt die gute Ergänzung. Böse Zungen hätten jetzt gesagt, naja, ob jetzt bei dir 10 E-Mails mehr oder weniger liegen bleiben, ist das.
Nee, da war ich gestern im Flow. Man hat ja so Tage. Es gibt ja Tage, wo du am Rechner sitzt und irgendwie alle 50, 45 Minuten eine Ablenkung brauchst. Gestern war ich aber wirklich konstant im Flow und dann war auch immer so Engelchen, Teufelchen. Und dann habe ich gedacht, nee, ey, komm, du musst auf jeden Fall nochmal raus. Und habe mich dann schnell auf den Gravelbock geschmissen. Und man war verwöhnt vom Wochenende. Ihr hattet, glaube ich, auch so gigantisches Wetter, ne?
Oh, Alter. Aber es wird jetzt wieder gut. Es wird schon wieder, also nicht ganz so warm wieder, aber trotzdem sonnig und so soll es hier werden. Das wird gar nicht schlecht. Aber mit ausgeflogen und so, du bist doch auch schon wieder am Packen. Und das nächste Trainingslager auf Mallorca steht an. Also ich habe so ein bisschen, keine Ahnung, wie das Trainingslager 12 oder was ist es jetzt dieses Jahr für dich?
Nein.
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bereitest dich heimlich auf was Großes vor diese Saison.
Nee.
Weißt du nicht, wie letztes Jahr irgendwie, ja, oh, dann mache ich hier da und dann starte ich in Hamburg und dann doch nicht und dann Marathon und dann Frankfurt.
Ach so,
und
diesmal verkehrte Welt.
Und diesmal verkehrte Welt. Du still und heimlich 12 Trainingslager und auf einmal kommst du irgendwo.
Nein.
Stehst du in Rot auf der Startliste und gewinnst.
Ja, weil es so einfach ist. Wie wir jetzt ja auch schon festgestellt haben, diese Woche. Diese Woche ist ja jetzt alles raus. Nein, um es abzuschließen, die Camps wie immer. Also ich habe das Januar-Camp war ja das, wo ich letztes Jahr krank aufgeschlagen bin. Das legendäre Camp, wo du auch da warst. Dann das Laufcamp, was ich immer im Februar mache. Und jetzt kommt das Triathlon-Camp. Und da ist die Variante, dass es diesmal nicht auf Fuerte ist, sondern dass es nach Mallorca geht, haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Bin ich auch schon ein bisschen aufgeregt, weil auf Malle bisher das Wetter, oh, also das Wochenende war bei uns deutlich besser als auf Mallorca.
Du bist nervös, dass es schlechtes Wetter ist.
Ich bin nervös, dass es schlechtes Wetter
okay.
wird, genau. Nee,
ansonsten, ich wäre nämlich nicht aufgeregt, wenn ich von der Sonne in den Regen fliegen würde.
Nee, genau, deswegen, das ist eher so, dass ich so denke, gibt's doch gar nicht. Aber das ist, was du gesagt mit dem Packen, das Rad habe ich ja gar nicht erst ausgepackt. Das ist immer noch im Radkoffer drin.
Ach, clever, und zu Hause nur Gravel.
Genau. Ja, aber am Wochenende hätte man tatsächlich Straße fahren können.
Ja.
Das war auch so der Bäcker, der bei uns an der Strecke liegt. Der hat auch sonntags auf und das war unfassbar, was da los war. Also da waren wirklich, ich glaube, da standen, weiß ich nicht. Das war der gleiche Bäcker, wo die Mädelstruppe war, weißt du, von der Woche davor. Und diesmal war es, da war halt eher so eine Panormalgruppe. Die ganzen S-Works standen vor der Tür. Und ich glaube, als wir da aufgeschlagen sind, wir haben so einen knappen 100er gemacht. Basti hat tatsächlich einen 100er gemacht. Der hat sich's nicht nehmen lassen, noch weiterzufahren, um auf dem Gravelbock die 100 Kilometer voll zu machen. Ruben war auch dabei, hat uns mal gezeigt, wo der Hammer hängt auf gut Deutsch. Und
ist der schon wieder fit?
Ja, der doch. Was heißt schon wieder? Der ist ja eigentlich immer fit. Ja,
immer noch.
Immer noch wieder, genau, der ist fit. Nee, der ist wirklich saufit. Flucht gerade ein bisschen, das ist Schwimmen, da hat er relativ viel investiert und war da auch wirklich oder ist da auf einem sehr guten Weg. Aber das ist ja einfach immer das Faszinierende, in dem Moment, wo die Volumina beim Radfahren und Laufen hochgehen, geht halt einfach die Schwimmperformance runter. Und wenn man dann nicht so gelernter Schwimmer ist wie du jetzt beispielsweise, merkt man das ja immer noch mehr. Und wenn du ansatzweise das Gefühl hast, oh, ich habe mal so ein bisschen Wassergefühl entwickelt, und dann merkst du mit der Müdigkeit von den Long Runs oder halt eben von den Long Rides, dass es dann nicht mehr so ist, dann ist es halt immer so ein bisschen frustrierend. Aber nee, der ist fit. Und das hat er uns auch spüren lassen. Dementsprechend waren wir dann ganz dankbar, als wir beim Bäcker waren, wo er sich dann auch gleich 3 Teilchen reingepfiffen hat. Ich glaube,
da hat er schön durchgefeuert. Ich habe nur die Bilder gesehen, der war ja auch da direkt mit Trinkrucksack unterwegs mit dem Gravel Pro.
Oh, da habe ich auch gedacht, also, Alter, jetzt geht's los.
Da habe ich auch gedacht, hast du ihm Sprüche gedrückt?
Nee,
hast du Illuminati-Regeln rausgesucht?
Nee, ich wusste.
Im Graveln ist es ja erlaubt.
Im Graveln ist es erlaubt. Ich habe trotzdem so ein paar Kai-Flaume-Kommentare hatte ich natürlich auf der Zunge. Aber ich wusste ja, dass ich leiden würde, wenn ich irgendwas sag. Und das ist ja immer so, Leuten, die besser sind, ans Bein zu pinkeln, ist halt schwierig. Weißt du, dann legt er sich danach.
Deswegen habe ich mir den Kommentar auch verkniffen bei Fred Funk mit seinem Trinkgürtel.
Mit seinem Nerdbelt.
Ja.
Der jetzt irgendwie die ganze Welt umspannt. Wobei, da muss man auch sagen, früher hieß Nerd ja Fuel. Da war es der Fuel-Belt, den jeder hatte. Auch die gesamte Weltspitze von Greg Alexander über Cameron Brown. Ich glaube, den ist wirklich jeder gelaufen. Und jetzt heißt er halt Nerd-Belt. Wobei, ist er schon auch nerdy, oder? Hängt das?
Ja, ich meine, so in Australien macht das ja gar nicht
Sinn,
wenn
du über
Rennen gehst und so, aber das ist ja, es ist ja auch so geil. Ach, jeder soll machen, worauf er Bock hat, so, ne? Ich laufe auch manchmal mit so einem, nicht so ein Trinkgürtel, aber so ein Ding, wo ich das Handy reinpacken kann, wenn ich es irgendwie mitnehmen will, weil ich Podcast höre oder sowas. Jeder soll machen, worauf er Bock hat. Ich finde einfach so diese,
so
Community ist so geil. Oder? So dieses Foppen immer so ein bisschen, so.
Nein, das gehört, weißt du, ja auch dazu. Flo?
Das gehört dazu. Ich wollte eigentlich kommentieren, wann Trinkrucksack.
Auf jeden Fall um das abzuschließen, hatte Ruben dann tatsächlich, ich glaube, der ist mit einer positiven Energiebilanz nach Hause gekommen. Weil wirklich, der hatte den Trinkrucksack und diese drei Teilchen, das waren auch echt gehaltige Dinge, inklusive Mandelhörnchen. Und dementsprechend ist er natürlich gefahren. Was du aber sagen wolltest mit den Spitzen, Flo ist ja gerade in Dubai und hat dann gestern so ein richtig cooles Bild gemacht von seinem SL8 mit seinen Princeton Wheels und alles on point, und er wusste genau, weil ich ja auch immer diese Spitzen setze, er wusste genau, er muss das Rad perfekt hinstellen, also sprich großes Blatt, Reifen entsprechend angeordnet, dass die Ventile unten sind, Kurbel natürlich nach rechts, und dann hat er das vor so eine Yacht gestellt, also es war wirklich ein geiles Bild. Und da gab es absolut nichts dran zu knurren, aber er hat ja auch einen relativ kleinen Rahmen. Ich glaube, er hat sogar 52er Rahmenhöhe, obwohl er ein bisschen größer ist als ich. Ich habe 54er. Auf jeden Fall hatte er dann, was ja auch Sinn macht in der Wüste, große Trinkflaschen. Was aber natürlich, wenn du so einen kleinen Rahmen hast und dann hast du da diese 08 Torpedos am Rad, ist das natürlich so der einzige Punkt, den ich finden konnte. Und dann
hast du verzweifelt gesucht?
Und dann habe ich geschrieben, ich so, Alter, Flo, on point, geiles Bild, gibt's nichts dran zu meckern. Und dann kam von ihm zurück, ja, ich wusste ja ganz genau, dass du genau hinguckst. Und dann habe ich so Punkt, Punkt, Punkt geschrieben, wenn diese riesen Torpedos jetzt 05er Bidons wär's perfekt. Aber das Problem ist natürlich immer, wenn du dann mit Leuten zu tun hast, die den Spaß nicht verstehen. Weil mir rutscht das dann ja immer bei irgendwelchen Leuten raus,
ja, das ist dann das Problem.
Die mich gar nicht kennen, und ich meine das dann nett und die denken, hä, was pisst der Kleine mir hier ans Bein? Und so. Aber gut, also jetzt die Veluminati, die muss definitiv eingehalten werden.
Und wir müssen dieses Buch Triluminati einfach wirklich angehen, Mann. Jetzt, wir sprechen da schon seit 3 Jahren gefühlt drüber. Das ist einfach... mit einem ganz fetten Disclaimer, der Disclaimer ist auch nicht auf Seite 1, sondern der ist so auf dem Cover, dass es alles nicht ernst gemeint ist, sondern wir einfach einen diebischen Spaß daran haben. So, ich verstoße ja selber jeden Tag 6-mal dagegen, und das ist, ja, es macht doch einfach trotzdem Spaß.
Aber hast du denn jetzt mittlerweile deine Geschütze rasiert?
Nein, natürlich nicht.
Dann musst du es auch durchziehen. Einfach das ganze Jahr.
Nein, irgendwer hat mir geschrieben, die goldene Regel ist O bis O. Oktober bis Ostern darfst du behaart fahren, weil du eigentlich bis Ostern lang fährst. Mhm. Ne? Und also es konnte ja keiner damit rechnen, dass es jetzt schon mal 3 Tage 20 Grad ist. Und das ist, also ich sag mal so, wenn ich jetzt in Wetter-Forecast schaue, sehe ich nicht kurze Hose in den nächsten 2 Wochen bei mir, zumindest in der App. Also sollte das ja genau passen.
Aber das ist ja der beste Grund, um doch nach Malle zu kommen. Um da nochmal so ein paar Kilometer zu sammeln.
Da hast du auch 13 Grad und Regen.
Oh, hör auf. Das will ich. Nee, das wird jetzt besser. Das ist doch immer so. Das ist
Nein, habe ich ja tatsächlich überlegt, da nochmal zum Johann nach Palma zu fahren, ein paar Tage, weil ich muss schon nochmal ein paar Kilometer sammeln, da können wir nochmal drüber sprechen jetzt für Mallorca 312, weil ich habe halt gemerkt, diese Intervalle und so, was ich jetzt gefahren bin. Es ist ja echt immer so ein richtig fieser Cheatcode, weil du sofort Druck auf dem Rad hast. Und ich bin dann das erste Mal jetzt wieder letzte Woche Donnerstag über 100 Kilometer, direkt nach dem Podcast bin ich ja los. Und lecko mio hat's mich da aufgestellt. Ey, das war warm, ich bin losgefahren. Und dann hier das neue Revier. Hier geht's ja auch nur hoch und runter die ganze Zeit. Ich hatte dann 100 Kilometer mit 1400 Höhenmetern.
Oh, das ist krass.
1480 Höhenmeter bei 108 Kilometer. Und aber die Berge sind halt nicht, die vor allem die ersten, wenn ich so reinfahre, die sind nicht so lang, ne, sondern so 1-2 Kilometer. Und durch diese Intervalle hast du direkt schon wieder so einen geilen Druck auf dem Pedal, der sich auch total okay anfühlt, auch vom Puls und sowas dann. Aber nach 60 Kilometer hat es mir einfach den Stecker gezogen.
Aber was hast du gegessen in den zwei Stunden?
Ich habe 2,07 Flaschen Carbs gehabt und 2 Riegel.
Okay.
Also ich habe eigentlich genug dabei gehabt, aber es war noch zu wenig und ich war auch zu schnell unterwegs. und dann ist ja aber auch geil der Körper, ich bin dann am Sonntag nochmal wieder ein 100er gefahren, 120 bin ich gefahren. 120 bin ich gefahren Sonntag. Und da habe ich dann noch einen Tankstellen, also dasselbe Fueling, aber noch einen Tankstellenstopp extra und mir noch 2 so Power Rates an der Tanke geholt und die einen direkt weggeballert, einen in die Trinkflasche gefüllt und so ein bisschen cleverer gefahren, glaube ich, gerade am Anfang. Und da bin ich nach Hause gekommen, es war wieder alles gut, aber so die letzten 10 habe ich dann auch wieder gemerkt, es wird jetzt lang. Und ich bin weit weg davon mir vorzustellen, dass ich jetzt dann auf diese 110 nochmal 200 fahre.
Ach stimmt, du, ich wollte gerade sagen, du hast dann ja die Distanz in ganz stolz innerhalb von 96 Stunden gecovert, aber das stimmt ja gar nicht.
Nein, da fehlen noch 100 Kilometer.
Ja, aber wie gesagt, also da können wir wieder live Schröder-Grünefeld zitieren. Die letzte Stunde geht über die Hormone. Die sind ja bei dir, die sprießen ja. Insofern wird das schon funktionieren. Und es ist halt tatsächlich, du hast es gesagt. Ich meine, das war ja der Plan über die kurzen, intensiven Sachen. Du kannst ja keine Stunden sammeln. Also es macht keinen Sinn, im Februar irgendwie stundenlang. Das machen einige, aber das ist schon so, wo du so denkst, boah, da musst du schon vom Kopf bereit sein, um irgendwie mit Winterklamotten 200er zu fahren. Also das ist...
Nein.
Deswegen sage ich ja, das macht keinen Sinn. Das heißt, du musst halt versuchen, irgendwie den Motor nach oben durchzupusten, damit du halt überhaupt erstmal fahren kannst. Beinhaltet aber natürlich auch, dass die Form, so wie du es genannt hast, das Mogelpaket, vermeintlich da ist, weil du kannst ja so die ersten 1, 2, 3 Hügel, und das kannst du ja eh schon, du bist ja...
Bis 2 Stunden, sag ich mal, genau, kannst und dann du einfach richtig geil... Schön mit Druck.
Und dann ist halt
so dieses Half-Wheeling.
Aber das ist ja auch dieses für einen individuell dann halt, ne? Sobald du dann halt irgendwie mit Leuten wie Strati fährst, ist es dann halt auch so, dass du merkst, die fahren halt wirklich entspannt und du denkst die ganze Zeit, Alter, was ist hier denn los? Weil für die ist es halt wirklich, es ist ja noch nicht mal mehr Fat Max Bereich. Das ist für die einfach wirklich lit, also wirklich Zone 1, nicht Zone 2. Aber ja, du musst jetzt halt einfach echt viele, jetzt gilt's halt wirklich, viele Stunden zu sammeln, viel auch Kraft machen. Ich weiß nicht, wie da dein Vorsatz ist, das Krafttraining zu integrieren von Tobi.
Nee, habe ich gemacht.
Das ist gut,
habe ich gemacht und es bringt unfassbar, also für mich der krasseste Gamechanger, muss ich einfach sagen. Es ist halt, wie es immer so ist, so ein, zwei Mal ist es dann ausgefallen, weil irgendwie ich noch was arbeiten musste oder mit Frieda was gemacht habe, halt, so dieses Krafttraining ist dann schon im Kontext Mallorca 312 irgendwie, weil ich sag dann ja, ich fahre lieber noch Rad, anstatt das Krafttraining zu machen. Ist halt immer die Frage, was cleverer ist. Ich schätze, bei mir wäre es sogar mittlerweile, jetzt klar, muss ich Stunden sammeln, aber vor 3, 4 Wochen wäre es sogar cleverer gewesen, vielleicht mal eine Stunde auf der Rolle Radfahren ausfallen zu lassen für Krafttraining. Weil was ich gemerkt habe, was Tobi eigentlich gesagt hat fürs Laufen, diese Split Squats, gerade an der Bank fürs Hinterteil, für ein Poppes, die habe ich geil durchgezogen, weil die kannst du ja auch geil zu Hause machen. Einfach, ich habe so eine 8 Kilo Kettlebell zu Hause, die nimmst du dir noch in die Hand, hast ein bisschen Zusatzgewicht und bei mir reicht das sogar ohne Gewicht, wenn ich da 3x10 jede Seite mache ohne Wechsel oder 3x8. Also ohne Pause, sondern links.
Ich wollte sagen, ohne Wechsel ist
rechts
schwer.
Sehen, ohne Pause.
Ohne Wechsel. Pause.
Ohne Wechsel ist ohne, schwer. Ohne Pause. Ohne Pause.
Ich weiß
doch. Also ohne Pause. Und da habe ich so einen Muskelkater im Pommes bekommen. Im Arsch bekommen. Und das habe ich beim Radfahren richtig krass gemerkt, dass ich gerade so bei den Anstiegen und sowas, da irgendwie einen anderen, ja, keine Ahnung, so vom Core stabiler war und auch, wenn ich dann gefahren bin, da gemerkt habe, ich arbeite jetzt auf einmal irgendwie auch so ein bisschen aus dem Hintern raus, was ich gefühlt nie gemacht habe. Und das war für mich, also ja, ob es jetzt performancemäßig ein Gamechanger ist, kann ich jetzt nicht belegen, weil ich nichts getestet habe, aber es war halt ein geiles Gefühl, so, weil das etwas war, was ich so auf, gerade auf dem Rad noch nicht kannte. Gelaufen bin ich in letzter Zeit halt fast gar nicht, muss ich gestehen, von daher kann ich nicht sagen, was es da bringt oder gebracht hat, aber das ist für mich so, ein, so eine Übung. Also Squats habe ich ja immer gemacht schon, bin ich auch ganz gut drin, aber diese Split Squats, das war für mich immer so, oh, da gab es so schnell Muskelkater, ich habe das immer sein gelassen und ich habe die auch falsch gemacht, muss ich sagen. Ich habe die dann eher so über...
Nach vorne, über den Oberschenkel.
Genau, nach vorne, ja, über das Oberschenkel gemacht, was dann wieder ein gleicher Reiz ist wie Squatten quasi. Und nicht so dieses an die Bank gucken, dass du sauber stehst und dann das hintere Knie zum Boden bringen, dass es wirklich auf die hintere Kette geht, also auf einen Arsch, wie wir jetzt, ich weiß nicht, wie oft wir jetzt Arsch gesagt haben im letzten.
Du hast dich ja nicht, du hast dich ja nicht getraut. Minuten. Du hast Poppes gesagt.
Ja, ich wollte es
umgehen.
Nett umschreiben.
Ja, aber jeder weiß, um was es geht.
Ja, so ist es, kann man auch aussprechen dann, ne? Auf jeden Fall ist das eine Übung, die ich sehr lieben gelernt habe und auch da wieder das, dieses typische Sportler-Ding einfach, ne? Das ist wieder wo ich richtig schlecht war am Anfang, um die überhaupt sauber hinzubekommen, ohne irgendwie immer so zu wackeln und auszuweichen oder mit dem hinteren Fuß auf die Bank zu drücken und so. Wo du jetzt so richtig schnell auch wieder Fortschritte gemerkt hast und gesehen hast. Und das ist natürlich einfach, das lieben wir natürlich alle. So, wenn du was machst und siehst, du wirst besser und das motiviert halt einfach voll. Und dann bleibst du auch dabei. Und wenn du dann noch auf dem Rad irgendwie spürst, dass, also bei mir hat es jetzt gereicht, dass ich gespürt habe, dass ich irgendwie die Muskeln, die ich da anscheinend triggert oder trainiere, auch irgendwie auf dem Fahrrad merke. Und dann habe ich im Kopf, ah, geil, das bringt jetzt was. Und dann bin ich natürlich hyped.
Naja, es bringt ja auch was. Also ich meine, das haben wir ja mit Tobi auch ausgehend erläutert. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal drauf einzugehen. Aber mittlerweile halt auch die Studienlage zeigt halt, was Krafttraining im Ausdauersport bringt. Und habe ich jetzt auch letzte Woche einen recht interessanten Podcast gehört mit einem der Chief of Performance von UAE. Ein Südafrikaner, der damals schon 2006 mit Jan Ulrich zusammengearbeitet hat und jetzt mit, da war er selber noch sehr, sehr jung und jetzt mittlerweile halt bei UAE die Topfahrer betreut und da haben sie halt auch auf das Thema Kraft sind sie zu sprechen gekommen, dass der große Unterschied ist halt auch im Radsport ja in den letzten Jahren die Durability, also halt einfach die Leistung nach 4-5 Stunden, weil am Anfang fahren mittlerweile halt alle schnell und haben alle eine hohe VO2 Max und er meint, das ist auch ganz interessant, wenn du dir die jungen Fahrer anguckst, die jungen Talente, die irgendwie mit 17, 18, 19, 20, U23 gescoutet werden, zum Teil auch von der Bahn kommen, die haben alle eine Killer VO2 Max, also die sind alle in den 80ern, hohen 80ern, haben teilweise aber auch höhere VO2 Max Werte als die Grand Tour Fahrer, also die GC Fahrer mit 25 oder 28. Was denen aber halt natürlich fehlt, ist halt eben diese Durability, weil sie halt nicht die Lebenskilometer haben und denen fehlt halt auch zum Teil einfach diese Kraft am Ende. Die haben sehr hohe Kraftwerte, weil die natürlich auch noch voll im Saft stehen, hohe Testosteronwerte haben. Aber nach 4, 5, 6 Stunden sieht das halt ganz, ganz anders aus. Und was die jetzt ja auch, haben wir glaube ich auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, dieses Torque-Training, was wirklich ganz extrem gemacht wird, wo Sepp Küster mit 20 Umdrehungen beschleunigt hat quasi. Interessanterweise hat Fred das ja auch erzählt, hat Dani mit Sicherheit auch in den Plan geschrieben, mit hohem Torque zu arbeiten, sagte er, dass er das letztes Jahr sehr, sehr viel gemacht hat. Und das würde ich dir jetzt zum Beispiel auch empfehlen, jetzt wo du so ein bisschen so eine Grundlage hast, du hast unspezifisch an der Kraft gearbeitet und jetzt kannst du tatsächlich auch mal versuchen, wenn du die nächsten Wochen diese Rides machst, um den Reiz zu erhöhen, weil klar musst du länger fahren, aber da ist ja immer die Frage, gerade als Familienpapa, hast du die Zeit? Was du aber machen kannst, ist, dass du die Anstiege, die du hast, nicht immer, aber im Wechsel mit einer sehr niedrigen Trittfrequenz hochfährst, dass du halt wirklich mit einer Kadenz und damit meine ich auch wirklich unter 60, also eher vielleicht sogar im Bereich von 45 bis 50, wo du wirklich extrem viel Kraft aufs Pedal bringen musst, wo du dich auch darauf konzentrieren musst, eben über einen Poppes zu arbeiten, den Oberkörper ruhig zu halten, im Sitzen natürlich und dann da halt einfach einen sehr, sehr hohen Kraftreiz setzt, weil das ist natürlich der Limiter bei der MA 312, weil du da ja einfach diese wahnsinnig vielen Höhenmeter am Anfang hast. Und wenn du dich da halt ausziehst und gerade was du auch erzählt hast, du kannst die ersten 2 Stunden stark fahren, aber muskulär macht dich das halt platt. Und wenn du jetzt halt in wenig Zeit, die du zur Verfügung hast, aber teilweise an den Anstiegen halt dann einfach den Torque-Reiz erhöhst, gutes altes KA3-Training hieß es früher. Da war aber immer noch, ja, wenn man zu niedrig geht, ist es nicht gut für die Knie, was halt einfach Adaptionsgeschichte ist. Und da war es ja verpönt, wenn du mal unter einer 60er Kadenz gefahren bist. Wenn man an Jan Ullrich denkt, der hat das schon immer im Training gemacht, mit seinen Killer-Oberschenkeln, wie der da die Berge hochgefahren ist mit einer 60er Kadenz, dann hast du halt im Vergleich dazu Lance Armstrong, der dann der erste eigentlich war, der auch berghoch diese extrem hohe Kadenz gefahren ist, was dann natürlich für das Herz-Kreislauf-System, für die Pumpe eine ganz andere Herausforderung ist. Aber das hat sich jetzt mittlerweile eigentlich durchgesetzt. Wie gesagt, die absolute Weltspitze macht das teilweise, dass die mit einem sehr, sehr hohen Gang mit 30, 40 Umdrehungen beschleunigen, bis sie auf 60, 70 Umdrehungen sind. Also das ist dann auch ein ganz kurzer Reiz natürlich. Aber da könntest du jetzt zum Beispiel wirklich einen sehr guten Reiz setzen, um halt einfach muskulär dich in diesen 3 bis 4 Stunden, in denen du fährst, nochmal anders müde zu machen, als wenn du sie einfach nur fahren würdest. Gerade auch wenn du jetzt die Anstiege schon kennst, dann weißt du irgendwie, gut sind ja immer die Anstiege, die so relativ gleichmäßig sind. Ja. So auf Malle irgendwie die Autobahn nach Soyer hoch oder ja, Putsch Major letztendlich ist ja auch mehr oder weniger gleichbleibend. Randa ist so ein Anstieg, da geht's am Anfang kurz im Ort ein bisschen steil hoch, aber dann kann man da ja auch extrem gut dicke Gänge fahren, wenn es halt immer Anstiege sind. San Salvador, der ist eher so ein bisschen wechselhaft, finde ich. Da geht das nicht so gut, da muss man halt einfach sehr, sehr viel schalten. Aber wenn du einen Anstieg hast, du hast ja auch gesagt, dass es da irgendwo 5 Kilometer hoch ging. Das ist dann aber außerhalb des Siebengebirges oder wo geht's denn bei dir 5 Kilometer hoch?
Ja, das ist dann so ein, der Anstieg war dann 5 Kilometer. Also du hast dann 2 Kilometer hoch, dann so ein bisschen False Flat, eine 300 Meter Abfahrt und dann in Gegenhang wieder rein.
Genau, aber sowas zum Beispiel ist ja nahezu perfekt, um das dann halt einfach mit einem dicken Gang, kannst dann teilweise vielleicht auch, wenn es wenig Prozente sind, auf einem großen Blatt fahren. Aber so, wenn die Anstiege gleichmäßig sind, so 4 bis 5%, das sind eigentlich so die besten Torque-Anstiege, weil du da halt einfach super gut die Mühle raufsetzt und dann drückst du das Ding hoch. Und wenn du das machst, dann setzt du natürlich einen unheimlich guten Reiz und das kannst du dann teilweise auch mal machen, gerade auch wenn du müde bist, dass du das dann bewusst in der letzten Stunde einsetzt. Da simulierst du dann natürlich auch eine sehr, sehr gute muskuläre Müdigkeit. Und das sind eigentlich so Wege, wo du dich halt auch auf die Tour ganz gut vorbereiten kannst. Aber wie du halt auch sagst, klar, du musst halt einfach auch, ja, Stunden sammeln.
Gut, den Stunden sammeln Kilometer und die Stunden fressen. Natürlich, aber das ist auch gut. Die Stunden, also ich werde jetzt nicht ganz oft die Zeit haben, mehr als 4 Stunden zu fahren irgendwie. Aber also jetzt hat einfach 4 Stunden fahren, hat der Reiz auch gereicht.
Genau. Und jetzt musst du den halt irgendwie erhöhen.
Jetzt merke, ja genau, von Donnerstag, wenn ich allein Donnerstag das erste Mal und Sonntag schon vergleiche, jetzt mal ein bisschen cleveres Pacing und besseres Fueling noch außen vor gelassen, war es trotzdem schon besser und dann da einfach zu gucken, nochmal wieder ein bisschen einen draufzusetzen, dann jetzt einfach das mit einzubinden, ist natürlich super clever, dass man die Zeit halt wieder so gut wie möglich nutzt, um irgendwie sauber da ins Ziel zu kommen, aber eigentlich, jetzt wo ich weiß, dass die letzte Stunde eh über die Hormone geht, ist es ja, aber die letzte Stunde, nicht der letzte Hunderter, ne?
Ja,
der letzte Hunderter sind halt 3 Stunden, also muss ich doch nochmal ein bisschen.
Ja, wenn es gut läuft, Nicky Boy, das können auch 4 Stunden.
4 Stunden, ja, das werden relativ sicher eher 4 Stunden, von Kilometer 200 bis 300, da bin ich mir recht sicher. Und da hatten wir einen Denkfehler, Nils. Mhm. Da hatten wir einen Denkfehler. Die letzte Stunde, das ist wirklich so, das ist dann auch echt egal, gerade auf dem Rad und auch egal, wie kaputt du bist, wenn du weißt, das sind noch 30 Kilometer, da kriegst du dann auch nochmal eine zweite Luft, da trinkst du noch eine Cola und isst einen Snickers und dann geht das nochmal, aber ja.
Ja, aber letztendlich hängt auch ganz viel davon ab, nachher in welcher Gruppe bist du unterwegs.
Es ist das Pacing, am Anfang.
Ja, ja, klar,
muss ich da wirklich voll. Irgendwie, ich muss mit Wattmesser fahren, ich muss diese Berge mir irgendwie sagen, ich darf nicht über 250 Watt fahren oder über 240 Watt und wenn es geht, eher sogar unter 200 oder um die 200 rumbleiben und in der Ebene verstecken.
Das geht
nicht. Nein, das geht nicht, ich weiß. Aber
gegebenenfalls musst du tatsächlich auch noch deine Übersetzung anpassen. Ich weiß halt nicht, wie du hinten gekettet hast, aber das kann natürlich auch sein, wenn du jetzt irgendwie von deiner Sommerform ausgehst und die Übersetzung immer reicht, weil du halt dann da mit 260, 270 Watt die Berge hochfährst. Wenn du jetzt aber das Ganze nur mit 230 bis 220 Watt fahren sollst und dann halt trotzdem mit einer optimalerweise 70er Kadenz oder so hochfährst, dann wird's natürlich kompliziert, wenn du einfach nur so einen kleinen Gang hast, dass du da die 280 Watt fahren musst, weil dann saugt sich halt aus. Und das Problem ist,
so krass steil ist es ja, sind ja die Berge dann auch nicht. Und ich fahre ja sonst nur großes Blatt.
Ja, stimmt.
Und dann kann ich ja auch mal aufs kleine
fahren. Ja, genau. Das One-By musst du ummontieren.
Nee, das habe ich ja nur auf dem TT. Ich fahre ja das Ding nicht mit dem TT. Am Rennrad habe ich,
das weiß ich doch.
Kompaktkurbel zweifach. Also da komme ich überall
hoch. Ja, das stimmt. Und du willst ja mit Johann zusammenfahren, oder? Weil der Typ ist ja fit, alter Schwede.
Ja, das ist ja, das, also...
Oder hast du das schon abgehakt?
Das sind meine zwei Probleme. Mein erstes Problem ist die Distanz. Und mein zweites Problem ist Johann, der auf einmal jetzt wieder, dadurch, dass er auf Mallorca lebt, natürlich auch viel mehr Rad fährt. Und das Krasse ist halt bei dem, der kommt der ja von einem ganz anderen Level, ne, als Profi und irgendwie einen Ironman unter 8 Stunden schon gemacht und gerade Radfahren immer die größte Stärke. Und ich erinnere mich auch an ganz viele Trainingslager, wo ich irgendwie mal ein halbes Jahr nach dem Studium direkt auf Lanzarote war. Ey, da habe ich schon geackert, da habe ich trainiert und dann kam Johann irgendwann im Februar, war noch komplett unfit, kam nur von irgendwie 1 Stunde Rollintervalle oder sehr wenig Radfahren. Und dann sind wir da die Berge hochgefahren. Johann hat mich ja immer abgestellt, immer an den Bergen. Und dann habe ich ihn gemerkt, oh, der atmet schon schwer. Dann habe ich attackiert und habe ihn richtig abgestellt und kam oben an. Und eine Woche hat's gedauert, der gleiche Anstieg.
Ja.
Da sah es schon wieder anders aus. Und da habe ich natürlich Angst vor. Also im Optimalfall fahren wir natürlich zusammen. Aber ich weiß dann auch, dass der wahrscheinlich immer für mich ein bisschen zu schnell geradeweg hochfahren wird. Das muss ich situativ entscheiden.
Aber cool wäre es natürlich, wenn du eine Truppe um dich rum hast, die halt auch gerade am Ende so ein bisschen, das ist ja eigentlich so, dass man dann Rücksicht aufeinander nimmt. Man wächst ja auch zusammen, das ist ja irgendwie das Witzige daran. Das war ja auch beim Matschfuß so, wo wir ja letztes Jahr auch so eine coole, weiß ich gar nicht, wir waren glaube ich nachher 7 oder 8 Mann, wo dann auch so mehr oder weniger Gentleman's Agreement war, wenn dann einer an den Anstiegen bei uns im Norden, aber halt schon diese kleinen fiesen Gravel-Dinger, wo es dann mal eine Minute hochgeht und wo man dann halt auch ein bisschen gewartet hat. Das war doch so dieser letzte Anstieg kurz vor Kiel, wo ich in beiden Oberschenkeln Krämpfe hatte. da habe ich mich aber oben noch über die Kuppe gerettet. Aber das ist natürlich cool, wenn du da eine Gruppe hast, die dich irgendwie mitzieht. Und das ist ja auch das Schöne, finde ich, bei der Straße. Da kannst du ja von der Gruppe dann doch auch ganz anders profitieren als jetzt beispielsweise beim Graveln, weil beim Graveln kannst du ja eh nicht so hinterherfahren, da musst du gucken, was vor dir passiert.
Ja.
Und da hast du ja auch viel
öfter. Oh, da muss ich aber auch noch trainieren ein bisschen, damit ich auch beim Matschfuß bei dir mitkomme.
Ja.
Weil du mit deinen 3 Trainingslagern schon, ey.
Aber da hast du dann ja die absolute Superkompensation. Oder ist es vor Mallorca oder nach
Mallorca? Vorher.
Oh,
vorher.
Okay.
Ja, gut. Vorher.
Okay.
2 Wochen vorher.
Ja, das
ist quasi mein Testwettkampf. Die Doppelrutsche, Testwettkampf für Mallorca, 2x100 Kilometer Graveln an 2 Tagen.
Ja, das ist perfekt. Oder wir machen das so wie Sepp Breuer, du fährst morgens schon 3 Stunden ist der, glaube ich, gefahren. Der kam ja irgendwie schon mit 100 Kilometer Warmfahren, kam der an, wo ich so dachte, was machst du denn? Aber der fand irgendwie die Natur so schön, dass er sich da die Lampe anmontiert hat und schon morgens gleich 3 Stunden
gefahren
ist.
Ja, aber der kann das ja auch.
Der kann das.
Das ist, für den ist ja, ja.
Genau.
Für den ist 200 Kilometer halt für mich 30.
Das stimmt.
So muss man das ungefähr in Relation setzen.
So muss man das sehen. Gut, ansonsten kommen wir mal zu ernsthaften Dingen. Rot.
Wir müssen mal das Starterfeld in Rot besprechen.
Jetzt
ist es ja raus. Du machst ja Geheimtraining für Rot.
Ich stehe nicht drauf, wie du gesehen hast.
Ja, noch nicht.
Ich glaub,
weiß nicht, was du da für einen geheimen Deal mit Felix.
Also ich glaube, wenn jetzt noch jemand.
Startest du dann auch als Profi?
Natürlich, weil ich so unfassbar fit bin, na klar. Und in dem Feld, ich will das Ding ja auch mal gewinnen. Ist schon, glaube ich, anders als noch vor einer Woche, wo wir alle gesagt haben, es wird einfach, das Ding zu gewinnen. Alle haben es nicht gesagt, aber einige haben es gesagt, die Orakels haben es gesagt. Jetzt ist es ein klein bisschen schwerer geworden, wobei natürlich auch Sam Laidlaw ja echt auch noch struggelt. Das ist ja schon.
Das wird halt spannend, ne?
Das aber ist schon krass.
Also der struggelt noch total. Ich habe erst gedacht so, lass uns mal abwarten, weil es ist so oft gewesen, dass wenn Athleten irgendwie über den Winter gestruggelt haben, nicht so 100% fit waren, dass sie dann halt auch nicht zu früh in die Saison gestartet sind, dass sie nicht zu früh zu fit waren schon und dass sie dann oft im Sommer ihre einfach krassesten Leistungen irgendwie abrufen konnten oder dann halt später im Jahr nochmal. Und ich finde immer, du kannst das nur, weil einer jetzt mal im Januar, Februar ein bisschen struggelt, kannst du das einfach nicht vorhersagen. Es kann natürlich in die Hose gehen, es kann aber auch richtig geil werden, weil sie dann einfach mal doch was anders machen im Training und neuer Reiz, wissen wir ja alle, wie so ein Trainerwechsel, das beflügelt auch voll oft Athleten, weil es dann einfach für den Körper noch was anderes ist, eine andere Adaption gibt und vom Kopf her sind die richtig frisch, richtig heiß und fokussieren sich dann 100%. Und das, ja, es, ich denke, es liegt jetzt dran, wie es in den nächsten Wochen bei Sam Laidlaw weitergeht. So, wenn er jetzt noch halt bis ja, Mitte April, Ende April struggelt, dann wird es, glaube ich, wirklich eng. Aber wenn der jetzt vor allem wie Mitte März bis Rot richtig durchziehen kann, dann glaube ich, wird er da schon richtig fit sein. Und wer weiß, wie es auch wirklich ist und wie viel einfach auch noch so ist. So, ja, ich trainiere halt nicht perfekt oder wie ich letztes Jahr. Du weißt ja, wie es ist. Wenn du ein Profi hast, oh, letztes Jahr im März war ich viel fitter, so, dann ist ja die Saison quasi schon gelaufen. Die Profis sind, warum sollten die Profis anders sein als alle Altersklassenathleten?
Ja, das stimmt schon. Und vorher, das ist natürlich das beste Beispiel, ist es Anne letztes Jahr, die ja wirklich gesundheitlich gestruggelt hat und die dann halt einfach diese Fabelzeit von 8:02 aufgestellt hat. Und sie ist ja auch tatsächlich nicht auf der Liste. Also wenn wir mal Ladies First mit den Frauen anfangen, ist natürlich der große Name Langdistanz-Weltmeisterin Laura Philipp, die Rot, sie hat Rot noch nicht gewonnen, oder? Hat sie Rot schon mal gewonnen?
Nee, da ist noch eine Rechnung offen.
Da ist eine Rechnung offen und sie wird sicherlich bis wirklich eine Stunde vorm Start gucken, ob Anne nicht vielleicht doch noch auftaucht.
weil Anne irgendwie... Meinst du, die meldet noch nach und macht dann Sub 8 oder was?
Sie wohnt ja um die Ecke und wenn sie dann irgendwie so die Bilder vom Einchecken sieht, vielleicht sagt sie dann doch auch, ach komm, ich mach schnell mein Setup, ruft Felix an und steht dann da am nächsten Morgen am Kanal und alle so, hä, wann hast du denn eingecheckt? So, also bei Anne weiß man ja wirklich nie. Ich meine, das,
morgens, Race Morning.
Das war ja, nochmal check-in. Das war ja wirklich unfassbar, was sie da letztes Jahr abgefackelt hat. Ich weiß noch, als ich da an der Lände stand und Philipp Seib mir entgegengekommen ist auf dem Fahrrad und er mich dann so völlig entsetzt angeguckt hat und meinte, Anne macht Sub-8, Anne macht Sub-8. Und ich habe das, also ich hatte die Zeit gar nicht im Blick und dann irgendwann habe ich dann mal geguckt und dachte ich, scheiße, Philipp hat recht, das ist ja wirklich, also weit ist es nicht weg. Insofern kann das natürlich tatsächlich für Sam ein gutes Omen sein. Wenn wir bei den Frauen, wie gesagt, Laura, ganz klar die Top-Favoritin, also das ist sie wahrscheinlich außerhalb der WM eh bei jedem Rennen, da kommen dann noch ein paar Favoriten dazu, auch da ist sie als Titelverteidigerin natürlich eine der Top-Favoriten, aber das sieht jetzt nochmal ganz anders aus. So jetzt die Big Names, wo man sagen würde, die könnten Laura schlagen. Du hast sofort gesagt, Fenella Langridge macht halt eigentlich immer ein gutes Rennen in Rot, weil das ja auch so eine Athletin ist, die auch über die Hormone kommt oder über die Euphorie kommt. Also jeder kennt, glaube ich, diese Bilder, wie sie als starke Schwimmerin in der Regel das erste Mal den Solara-Berg führend hochfährt und da einfach immer brutal abgeht. Also das ist natürlich.
Die feiert da eine Party.
Genau, das die feiert wirklich eine Party. Die wird mit Sicherheit auch ein gutes Rennen machen, macht sie da eigentlich immer, hast du richtig gesagt. Aber ist natürlich jetzt nicht das Kaliber, was eine Laura hat. Also da gibt's ja weltweit auch 3, 4, 5 vielleicht, die Laura, wenn alle fit sind, Paroli bieten können. Und von denen sieht man jetzt keine auf der Liste. Also da muss man sagen, ist sie mit Sicherheit die Top-Favoritin, die das Rennen, wenn alles glatt läuft, eigentlich gewinnen sollte. Aber das hat man letztes Jahr gesehen, die Rechnung, da war es ganz genauso. Also man weiß nicht, wer dann da kurz vorher noch kommt oder auf die Idee kommt, noch zu starten. Bei den Männern sieht es komplett anders aus. Auch da haben wir schon so ein bisschen gesagt, die Riesennamen, wie wir es teilweise hatten. Wir hatten teilweise, glaube ich, 8 oder 9 Leute, die in Kona in den Top 10 waren, die dann auch in Rot gestartet sind. Die sind jetzt nicht da, aber es sind halt...
Die Riesen, man muss es anders formulieren. Sorry, wenn ich da reingrätsche, aber es sind die Riesennamen auf der Langdistanz, die du jetzt meinst.
Genau, guter Hinweis.
Und das ist das, was einfach spannend ist.
Guter Hinweis, genau. Du hast halt einfach wirklich, ich meine... Das fand ich fast, wir wussten das beide schon vorher. Und natürlich war dieses Sam Laidlaw, war so der, wo man sagt, klar, wenn der jetzt abruft und wenn der durchzieht, und der hat auch eine Rechnung offen, wenn wir uns daran erinnern, wie er mit Magnus Ditlev vorne rausgefahren ist und dann nachher musste, glaube ich, gehen, oder? Hatte das Ding dann mit der Wade dann zu Ende gemacht noch, aber lag lange noch in Führung. Ich glaube, bei Kilometer 15, 16 lief er mit Ditlev noch Kopf an Kopf am Kanal lang und dann hatte sich halt hinten an die Wade gegriffen und hatte da eine Wadenverletzung. Das ist der Mann, der das Rennen prägen wird, an dem sich alle orientieren werden. Aber für mich mindestens genauso faszinierend ist die Personalie Vincent Lewis. Das ist halt wirklich so ein Ding, wenn du ihn dir anschaust, ich würde sagen, das ist kein Langdistanzler, weil der halt einfach, das ist wirklich so ein Pitbull, der Kerl. Ich habe immer noch dieses Bild, wie er hier im Corona-Jahr in Hamburg Weltmeister geworden ist, auf der olympischen Distanz oder Sprintdistanz, weiß ich gar nicht, ob es Sprint oder olympisch war, aber alter Schwede, es ist halt einfach so ein Killer. Und der wird eine Bildungsrate haben, die nicht besonders niedrig ist. Aber er ist halt auch ein extrem erfahrener Athlet. Immer noch auch, das finde ich auch sehr spannend, bei Joël Filliol. Und das wird super spannend sein zu sein. Wie zu sehen, wie der halt durchkommt. Kriegt er das hin, jetzt von so einem Superbenziner Formel-1-Fahrer zum Turbodiesel zu werden?
Das ist ja immer genau die wichtige Frage. Kriegen die ihre Riesenmotoren ökonomisiert?
Genau.
Oder gibt's da halt einen Motorstotterer oder sogar einen Motorplatzer?
Platzer, genau.
Dann irgendwann bei Kilometer 150, 140 auf dem Rad, was ja auch so dieses, ja, was so, du kannst ja immer die Uhr nachstellen, ne? Wenn nicht so jemand wie Ditlev oder sowas so früh schon eine Attacke setzt und wegfährt, aber diese Gruppen, diese finalen Splits, die dann oftmals rennentscheidend sind auf der Langdistanz, wo nochmal, wenn eine Attacke setzt, der erfahren ist, der weiß, was er macht auf der Langdistanz. Das ist halt diese magische 140, 150 Kilometer Range. Und auf einmal kannst du in den letzten 30 Kilometern fahren, die noch Lücken 2, 3, 4 Minuten raus, wenn nochmal einmal da wieder eine passende Attacke setzt und die anderen müde sind. Und das ist dann der Unterschied, ne? Also kriegt er seinen Motor ökonomisiert und auch beim Laufen natürlich dasselbe. Wie funktioniert der Marathon für einen Vincent Louis? Ist natürlich ein Riesenname, und wenn man guckt, was der alles gewonnen hat und in was für einer Manier und was für Sprint-Battles der da schon hatte, vor allen Dingen auch, ich habe da viele Dinger im Kopf von der Super League, gerade die ersten Jahre, wo das neu war, dieses Format und diese ganz kurzen Back-to-Back-Races und wo die sich da viermal hintereinander einfach in die Fresse getreten haben und einfach Wahnsinn, wie tief der gehen kann, und du siehst es im Gesicht, und dann ist halt die Frage, wenn du siehst, ja, ey, so ein großer Name, oh, der wird super, aber das kannst du halt nicht sagen auf der Langdistanz. Das ist halt einfach eine komplett riesengroße Wundertüte, weil der jetzt auch nicht wie jetzt ein Maarten van Riel oder ein Jelle Gehens, wo man sagen würde, ey, die haben das auf der Mitteldistanz oder T100-Distanz, haben die schon mal angedeutet, dass die auf diesen längeren Distanzen, dass die halt saustarke Radfahrer sind, dass die auch ihre Laufpace auf 18 Kilometer halten können und super gutes Pacing, Nutrition, Fueling, dass halt alles klappt. Das hat Vincent Louis bis jetzt noch nicht gezeigt, auf der Mitteldistanz, zumindest noch nicht in einer beeindruckenden Manier.
Hat er nicht auch? Er hat ja 2, glaube ich, gemacht oder 3, und die waren doch auch alle gut, oder? Hat er nicht in Bahrain?
Nee, der hat ja auch hier die T100 Miami und so gemacht und war da überhaupt nicht gut. Und so ein paar Dinger wie hier
Bahrain. Aber Dubai oder Bahrain hat er doch mal ganz,
genau. Das hat genau, ich sag ja, nicht in so einer Manier, wo das irgendwie 3, 4, 5 Rennen war, sondern mal so, die einfach seine Klasse hat aufblitzen lassen, aber nicht so dominant oder so, wo du jetzt sagst, ja, der funktioniert auf längeren Distanzen genauso gut wie auf kürzeren. So, das kannst du ja jetzt nicht daraus so gut ableiten. Also für mich ist das die spannendste Personalie neben Fred Funk, wie funktioniert die Langdistanz. Wo bei ihm noch eine viel größere Wundertüte dran ist als bei Fred.
Klar, weil er natürlich aber auch ein ganz anderer Athlet ist, ne? Also er hat natürlich eine ganz andere Fallhöhe. Also Fred ist natürlich ein Top-Athlet, aber ein Vincent Louis ist, was Kurzdistanz anbelangt, halt einfach eine Legende. Also das ist einer von wahrscheinlich 5, 6, 7 Namen der letzten 8 Jahre oder der letzten 10 Jahre. Also Vincent Louis, das war ja wirklich ein absolutes Hochkaliber, absoluter Hochkaräter, und insofern ist es definitiv auch mega, mega spannend. Was, glaube ich, für ihn spricht, ist tatsächlich, dass man ja schon so ein bisschen das Gefühl hatte, irgendwie das Thema ist durch. Also Karriereende oder was, und man hat das ja schon gesehen, hat auch sehr viel Zeit im Windkanal verbracht. Also auch da hat er sich auch früh schon damit auseinandergesetzt, sich auf die Position vorzubereiten. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch nochmal so genau diese Motivation ist, die du halt brauchst. Weißt du, wenn du so weißt, okay, Olympische Spiele ist jetzt irgendwie durch, da werde ich jetzt keine Medaille mehr gewinnen, dann war es für ihn natürlich auch wahnsinnig hart, als Franzose nicht bei den Olympischen Spielen in Paris dabei zu sein. Da fällst du natürlich in so ein Loch rein. Und vielleicht ist jetzt Rot wirklich so genau das, was es braucht. Also der wird safe, wird der absolut hoch motiviert und top vorbereitet da am Start stehen. Aber genau wie du halt auch sagst, finde ich mega spannend, auch ganz spannend das Kommentar von Sam Laidlaw, der geschrieben hat, ich werde nicht zulassen, dass Vincent Louis bei seiner allerersten Langdistanz vor mir ins Ziel kommt, wo dann halt auch schon wieder so diese kleinen Spitzen gesetzt werden. Da übrigens auch ganz interessant, weil du es gesagt hast, hast du es mitbekommen, dass Maarten van Riel spontan in Südafrika startet?
Ja.
Das finde ich halt auch sehr cool.
Aber es war für mich abzusehen, Weil der mit Mexiko diesen frühen Slot haben wollte, dann ist er, hat er diesen Crash in Führung liegend gehabt und hat ja trotzdem noch das Ding durchgezogen und ein einfach unfassbar starkes Rennen gemacht. Und der will ja einfach Nizza machen und ich will es jetzt nicht zu früh sagen, aber das ist für mich einer, der auch einfach jetzt, wenn er sich qualifiziert, Nizza abschießen könnte, so aus der Kalten.
Ja, safe, safe, definitiv, klar.
Das ist so, ich hab schon damit gerechnet, dass der, wenn das irgendwie in seinen T100 Raceplan passt, irgendwie so Südafrika, Texas noch mitnimmt, um sich die Quali zu holen.
Aber jetzt ist es ja tatsächlich Back-to-Back, also er macht Südafrika und dann ist, glaube ich, die Woche danach Singapur. Also, wo er halt auch gesagt hat, das ist schon richtig hart, hat dann gleich Tipps von Sam Long bekommen, der ja letztes Jahr, glaube ich, was war das, Oceanside und Singapur gemacht hat, was halt beides zwei Halbdistanzen sind, ist natürlich schon mal ein großer Unterschied und Südafrika ist jetzt auch eine Strecke, die jetzt nicht, gut, es gibt keine einfache Langdistanz, aber schon auch sehr fordernd mit der Hitze und dem Wind und dem Rolling Terrain, also das wird schon auch echt hart sein, dann muss er um halb Kontinent fliegen von Südafrika nach Singapur, also das ist dann halt auch nochmal dieses Reisen, ist schon auch nochmal stressig. Aber finde ich mega, mega spannend und ist natürlich gut. Das erste Rennen Singapur wird er dann abhaken, aber danach kann er dann halt wieder sich in Topform präsentieren. Aber das fand ich halt wirklich sehr interessant, was halt so die Personalien anbelangt. Und du hast gesagt, du hast diese Woche nicht viel mitbekommen. Hast du mitbekommen, dass Cameron Worth jedes Rennen der...
Ja, aber das ist ja anscheinend, ich habe dann die Kommentare ein bisschen gelesen, das ist ja da im Pro-Tri-News-Podcast ein bisschen Running Joke anscheinend. Cam Worth schreibt sich ja immer auf jede Liste und startet dann bei Zweien. Aber es sieht ja so aus, als wenn er nicht mehr World Tour startet dieses Jahr. Oh. Und das habe ich jetzt noch nicht zu 1000% confirmen können, aber es war auf jeden Fall in den Kommentaren. Da müssen wir nochmal dem auf den Grund gehen. Aber das las ich so, als wenn das relativ safe ist. Mhm. Und wenn er natürlich kein Radrennen fährt, dann kann ich mir das für Cam Worth schon gut vorstellen, weil der kennt das ja nicht an. Wenn es einer macht, dann Cam Worth. Halt, okay. Ne? Also das ist natürlich irgendwie so... ja, wenn es einer macht, dann er. Und wahrscheinlich wird er am Ende des Tages auch noch... die Ironman Pro Serie gewinnen, weil er hat jedes Rennen auch irgendwo dann noch in Top 5 beendet oder so und vielleicht nochmal Lucky Punch 2 abschießt oder 1. Also das ist auf jeden Fall eine super spannende Geschichte. Gucken wir mal, was das wird.
Vielleicht meldet er ja in Rot dann auch noch nach, weil er auch sagt, nee, da will ich doch auch dabei sein. Das passt dann irgendwie noch rein.
Und in der zweiten Werbung, AG1, unser Partner. Und jetzt, das ist, ich fühle mich so, als wenn ich immer das Gleiche erzählen würde, weil du fährst schon wieder ins Trainingslager. Hast du eigentlich mal deinen Travel-Pack-Verbrauch getrackt? Also ich glaube, niemand in Deutschland braucht mehr Travel-Packs als Nils Görke.
Nein, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Das haben wir auch schon im Podcast geklärt, dass es gar nicht so viele Wochen sind. Das klingt immer so viel. Es sind unterm Strich 4 Wochen. Zweimal eine Woche plus einmal 2 Wochen. Und das ist es auch schon seit Jahren, aber... Wenn ich dran denke, das ist ja immer so bei mir das große Problem, dann habe ich sie tatsächlich immer dabei. Ich habe jetzt mit Erschrecken festgestellt, für Malle habe ich tatsächlich nur noch 2 und in den Travel Packs sind ja immer nur 5 Briefchen drin. Also habe ich so 4 Tage, die ich covern muss. Werde ich in
Oder
der Mitte
Nils,
nehmen.
Tipp, wenn du 2 Wochen unterwegs bist, dann kannst du ja auch die große Packung mitnehmen. Das lohnt sich dann schon.
Das stimmt, das lohnt sich auch. Da habe ich aber immer Schiss, dass sie aufgeht. Aber ich habe
genau das Gleiche. Jedes Mal, wenn ich mit so einem riesen Verpackung fliege, dann deswegen sind diese Travel Packs so geil. Einmal dieses morgens auf, Dosierung ist perfekt, du musst dir keine Gedanken machen, wo stellst du das Ding hin, das kommt einfach irgendwo in den Schrank und du musst dir beim Reisen keine Gedanken machen, dass du den Koffer voller Pulver hast. Naja, also, auf jeden Fall, egal ob ihr reist, ob ihr zu Hause seid, wenn ihr euer Immunsystem, eurem Körper was Gutes tun wollt, unterstützen wollt, weil ihr wisst, eure Ernährung, euer Nährstoff, gerade Mikronährstoffverbrauch, Intake ist nicht auf 100%, dann ist AG1 sicherlich was ihr euch mal anschauen solltet, weil euch AG1 bei ganz, ganz vielen Dingen in eurem Körper unterstützen kann. Was es alles ist, könnt ihr einfach auschecken auf drinkag1.com/pushinglimits, auch was es für Vorteile da noch gibt, mit Shaker, den ihr noch bekommt, Travel Packs, die Nils jetzt wieder einpackt für Mallorca und so weiter und so fort. Checkt das einfach mal aus und unsere Empfehlung, probiert AG1 aus. Wir sind seit vielen Jahren treue Nutzer und uns tut das einfach gut, weil, ich sag's nochmal, Nils einfach nicht auf seine Ernährung achtet. Und ich auch nicht.
Ja, vielen Dank dazu.
Oder ich auch zu wenig.
Zurück in den Podcast. Gute Überleitung nochmal nach Rot zurückzugehen, denn Auch andere Athleten, Henry Schumann, auch, glaube ich, Langdistanzpremiere. Den schätze ich jetzt aufgrund seiner Bike-Skills ehrlich gesagt nicht so stark ein, als dass er da das Ding abschießen kann. Aber er ist natürlich auch einer, also das Rennen wird halt schon im Kanal, das wird halt einfach schon so schnell beim Schwimmen sein, weil du hast da ja
das
wirklich,
ist halt was,
alter,
ich glaube,
Schwede.
Exakt. Ich glaube, das ist was wir noch nie gesehen haben, so mit Henry Schumann, der beim Schwimmen immer sowas von draufdrückt und so ein krasser Schwimmer ist. Vincent Louis kennt das Ding, dann ist die Frage, so ist es Aaron Royal
ist auch dabei,
also
Laidlaw.
Unfassbare Schwimmpower, Strati, ist die Frage, passt das für Strati, kann er da mitschwimmen und wird da schon eine Lücke gerissen zu vielen anderen, die es nicht gab, oder wird es wieder so ein Rot, dass du das, oh, hier, da sind die super krassen Schwimmer am Start und dann kommen sie doch wieder alle zusammen.
Ja, aber das kann ich mir bei dem Kaliber kann ich mir das nicht vorstellen. Also, weil, wie du es gesagt hast, wenn ein Schumann und dann halt auch noch ein Sam Laidlaw das Rennen schnell machen wollen, weißt du, Fred, jetzt gerade bei JR, die ganzen Meter, die er da macht, das macht er ja auch nicht ohne Grund. Also natürlich verbindet er das eine mit dem anderen, aber der weiß auch, dass er halt noch komfortabler vorne aus dem Wasser rauskommen muss, um dann halt seine Horsepower auf dem Rad entsprechend zu präsentieren. Ich meine, nicht oft genug haben wir uns darüber unterhalten, wie Fred pumpend aus dem Wasser raus ist und mit dicken Backen zum Rad gelaufen ist. Und natürlich hast du da ganz andere Karten, wenn du halt die Energie sparst, wenn du halt nicht schon voll Glykogen rausballerst, um beim Schwimmen dabei zu sein, sondern wenn du mitcruisen kannst, und da kann sowas wie diese Einheiten, die Fred jetzt bei JR schwimmt, natürlich den Unterschied machen. Also definitiv kann das genau das sein, dass er halt einfach entspannter anschwimmt, dann in der Gruppe dabei ist und einfach nur hinterher cruist. Aber dieses Hinterhercruisen wird halt durch solche Leute wie Aaron Royal und Schumann, das wird halt richtig, richtig schnell sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da so eine 20er-Gruppe aus dem Wasser rauskommt, wie es teilweise der Fall war. Die wird groß sein, weil halt einfach extrem viele starke Schwimmer dabei sind. Aber wie viel mögen das sein? 6 bis 8, maximal 10 Leute. Ich meine, Max Sperl auch ein wahnsinnig guter Schwimmer. Mhm. So der, ja. Also es ist schon krass, was das, also es wird halt einfach spannend sein, und genau wie du gesagt hast, da sind so viele Athleten, die halt ihre Premiere geben und hinter denen halt so ein riesengroßes Fragezeichen steht. Und die halt auch alle, das ist ja, muss man ja auch sagen, in Rot ist ja schon viel Erfahrung. Ich meine, wenn wir uns an letztes Jahr denken, der erste Anstieg, der gar nicht so richtig in der Wahrnehmung ist, da im Wald, wo Detlef ja weggefahren ist und Strati die Lücke irgendwie zufahren wollte, wo du denkst, Strati, was machst du hier? Du musst dich ja auch, gerade als deutscher Athlet, ist es ja schwer, diese Euphorie nicht an dich rankommen zu lassen, wenn da halt die ganzen Fans an der Strecke stehen, und stell dir das mal bei Fred vor, wenn dann da alle stehen und ihn dann auch nach vorne peitschen und da dann halt cool zu bleiben. Also ich glaube, da sind auch so 3-4 Namen auf der Liste, die vorne reinkommen werden, wo man hinterher denkt, wo kommen die denn her? Mhm. Also im Bereich der Top 10 auch, weil die halt einfach vorne nicht ganz vorne mit dabei sind und halt einfach sagen, nee, ich mache jetzt so mein Ding, und die dann halt in der Gruppe dahinter sind und die dann halt entsprechend noch stark laufen werden. Weil vorne, glaube ich, wird es schon eine Radgruppe sein, die irgendwann, ja, so Last Man Standing mäßig, weißt du, wo dann einer nach dem anderen irgendwann hops geht, weil halt auch so dieser große, gut, Sam Laidlaw ist natürlich so der große Favorit, der das Ding in ähnlicher Manier wie Detlef die letzten Jahre versucht zu gestalten, vermutlich. Der wird es nicht auf irgendwelche Laufbattles ankommen lassen wollen. Aber du hast halt kein Detlef diesmal dabei. Und das macht das Rennen natürlich schon irgendwie auch ein bisschen anders, weil du, vielleicht gucken die sich auch alle an. Vielleicht will auch keiner die Verantwortung übernehmen, weil Sam Laidlaw halt sagt, naja gut, so gut war mein Frühjahr jetzt
dann
nicht.
Dann kommt Fred.
Ja, aber es wäre ja bei Fred, das wäre ja auch nicht.
Der fährt dann einfach nach vorne, drückt 300, stellt 340 Watt auf die Uhr und fährt. Das sag ich dir.
Aber das ist dann auch
Ich glaube, da brauchst du keine Angst haben, dass da irgendwie, also entweder fahren, wenn die halt beim Schwimmen Gas geben und irgendwie eine Lücke reißen, und wenn die dann nicht fahren, dann kommt der Panzer.
Aber der ist ja dabei. Der wird, also ich glaube, das traue ich ihm zu.
Ah, das wird spannend. Also
nee,
dann
das
in der T1, ohne Scheiß, ich würde es nicht wundern, wenn er dabei ist, einmal nicht nur jetzt in Verbindung mit dem Schwimmen, was er mehr macht, aber in Rot haben wir die wildesten Schwimmen schon gesehen, wo du, also keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber Rot ist für mich das schwierig zu vorhersehende Schwimmen überhaupt, weil da hast du gesagt, boah, da ist, guck mal, wer da hier schwimmt, so, und dann kommen die doch alle zusammen wieder irgendwie aus dem Dings, oder Jan Frodeno und Maurice Clavel reißen eine Riesenlücke in dem Jahr 2022, wo ich auch gestartet bin, wo ich auch nicht mit gerechnet hätte, also keine Ahnung. Wird auf jeden Fall super spannend, aber ich glaube halt, auf dem Rad gibt's genug, die Bock haben, die da richtig Gas geben. Da wird's kein Umschauen geben. Da bin ich mir relativ sicher. Ich habe nur noch eine Frage, damit wir dieses Vincent Louis-Thema nochmal abschließen können. Es ist mir gerade irgendwie gekommen, während du das auch erzählt hast, so Vincent Louis ist für mich so ein bisschen auch vergleichbar. Ich hab gerade so ein bisschen Javier Gomez-Vibes.
Ja, du meinst, dass er dass er es nicht so richtig gut hinkriegt auf der langen Distanz?
Ja, ich frage mich das. Also es ist so, der kam ja auch und der war ja auch beim Laufen, der hatte den schönsten Laufstil überhaupt. Also den hat Vincent Louis jetzt nicht. Aber Javier Gomez dachte ich so, boah, wenn der auf der langen Distanz, der macht alles platt. Der schwimmt so gut, der läuft so effizient, der fährt immer vorne Rad, der war immer der Gas gegeben hat und mit den Brownies draufgedrückt hat. Da war ich mir sicher, dass der auch Mittel- und Langdistanzen dominieren kann. Konnte er nicht.
Das kann ich mir aber tatsächlich vorstellen, ob das nicht vielleicht so ein, das weiß ich nicht, das ist jetzt einfach nur eine Vermutung. Also
ja, wir vermuten ja alles, viel, klar, das ist doch das Geile hier, viel, Glaskugel gucken.
Viel trainieren die natürlich alle und auch Javier wird einfach sein Leben lang unfassbar viel trainiert haben, aber die Frage ist er einer, der gerne so lange Sachen gemacht hat? Das ist so die Frage, weißt du, das kann ja sein, dass ihm das nachher einfach schwer gefallen ist, diese 4,5-5 Stunden Rides, die halt spezifisch nachher gefahren werden, dass er dann gar nicht so richtig Bock drauf hatte und guck dir Alistair Brownlee an, der ist auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben und ist jetzt, die kannst du ja beide über einen Kamm scheren, also sogar noch mehr. Ich meine, Alistair Brownlee war auf dem Rad vermutlich noch stärker, das war der erste, der die Kurzdistanz zusammen mit seinem Bruder revolutioniert hat, mit diesem, wir kommen aus dem Wasser raus und fahren sofort hart weiter. Bis zu dem Zeitpunkt war ja das eigentlich so, dass du richtig gut schwimmen musstest und danach richtig gut laufen musstest, weil halt auf dem Rad nicht viel passiert ist, bis die Brownlee halt das Game verändert haben, dann hat Gomez sich darauf eingestellt und mitgespielt. Und seitdem wird halt auch viel, viel härter Rad gefahren auf der olympischen Distanz. Und der hat es ja auch nicht hinbekommen. Also das ist ja das Spannende daran. Ich meine, das ist ja auch das, wo viele sagen, dass Frodo halt einfach so grandios ist, weil er halt dieses Game wirklich, der hat halt auf beiden Distanzen halt einfach das Game neu erfunden. Hat natürlich auch ganz viel über seinen Perfektionismus gemacht, durch sein Team, Aerodynamik, hatte mit Dan einen Trainer, der das halt einfach perfekt, also war halt einfach rund so. Und diese Transformation, die hast du anders jetzt bei den Norboys gesehen, das ist mir auch noch gekommen, was natürlich auch total spannend ist. Frankfurt ist ja die Woche davor und du weißt ja auch nicht, ob nicht vielleicht irgendeiner in Frankfurt einen Platten hat oder dann irgendwie keinen guten Tag hat und dann doch noch, das wäre halt geil, stell dir vor, ich meine, man will das nicht, man wünscht es keinem, aber stell dir vor, irgendeiner performt nicht so, wie er sich das vorstellen kann oder keine Ahnung, kriegt eine rote Karte oder was auch immer und sagt dann, ach komm, ich habe ja Form, bin schon in Deutschland, dann kann ich ja die Woche danach auch noch in Rot starten. Vielleicht schwappt da ja auch irgend noch so eine Personalie vom Langener Waldsee rüber an den Kanal. Das wäre natürlich auch grandios. Aber, ja?
Alter, sorry, mir ist es gerade aufgefallen. Mach jetzt mal deinen Gedanken zu Ende, kommt dann.
Nee, ich wollte halt sagen, dass das ja tatsächlich auch in dieser Perfektion diese Transformation von der olympischen Distanz zur langen Distanz tatsächlich auch nicht viele geschafft haben. Also die Norboys haben es halt in Perfektion vorgemacht. Dann hast du andere, Patrick, die halt absolute Langdistanzmaschinen sind, wo jeder sagt, wie kann das sein, dass der keine besseren Halbdistanzen macht? Weil er ja eigentlich auch, ich meine, der kann halt einfach richtig, richtig schnell laufen. Der kann ja auch auf der Halbdistanz richtig schnell laufen. Aber Fakt ist, da ist jetzt noch kein großes Ergebnis auf der Halbdistanz irgendwie gewesen, was ansatzweise vergleichbar war mit dem, was der auf der Langdistanz zeigt. Ich meine, da ist er halt einer der ganz, ganz, ganz Großen. Er hat das Ding jetzt dreimal gewonnen und kann in Nizza ein viertes Mal gewinnen. Also das ist ja auch einfach wahnsinnig schwer. Und dass du die Athleten, die von der Kurzdistanz kommen, auch bei Maarten van Riel, der hat es jetzt gezeigt in Mexiko, Jelle Gaines, das muss man alles sehen. Also das sind halt keine Gesetzmäßigkeiten. Und dann hast du halt Leute, finde ich Strati auch. Ich finde, Strati ist auch fast mehr Langdistanzler als Halbdistanzler. Also der, meiner Meinung nach, wird auf der Langdistanz, ich meine, das hat er jetzt in Barcelona gezeigt, da war es jetzt ein Battle mit Willi Hirsch. Aber ich glaube, der wird tatsächlich auf der Langdistanz größere Erfolge einzielen, als er es auf der Halbdistanz gemacht hat. So, weil da einfach eher so ein Typ ist, der, glaube ich, dann doch mehr über die Ökonomie geht. Und diese richtig großen Maschinen, wie du es gesagt hast, Gomez, Vincent Louis, wird spannend sein. Also ich sehe Louis da auch nicht auf dem Podest. Aber wer weiß, also das ist ja halt das Geile daran. Wie du gesagt hast, die Glaskugel ist echt groß. Und das ist, glaube ich, das, was Roth dies Jahr auch tatsächlich so wahnsinnig spannend macht. Das ist so eine Wundertüte. Das ist wirklich so eine riesengroße Wundertüte dieses Jahr. auch durch das Fehlen von Ditlev, weil eigentlich war das immer klar, wenn du Roth gewinnen willst, die letzten 3 Jahre musst du Ditlev schlagen. Das hat er halt einfach in Perfektion beherrscht, das Rennen. Und ich glaube, das ist auch eine der Gründe, weswegen er nicht mehr startet. Also klar, die Pro Series mit Sicherheit auch. Fokus auf Nizza, der will jetzt den WM-Titel nach Platz 3 und 2 in Nizza und in Kona. Aber ich glaube, der hat jetzt, also letztes Jahr, das war, boah, was der da gezeigt hat, das war eine der besten Performances auf der Langdistanz, die es je gab.
Ja, ja.
Und auch motivationstechnisch, ich meine, was willst du da noch? Also willst du nochmal versuchen, irgendwie eine Minute schneller zu laufen? Der ist vorne mit aus dem Wasser rausgekommen, der ist auf dem Rad gefahren wie so ein Moped und ist dann halt einfach einen richtig, richtig, richtig starken Marathon gelaufen. Das ist ja das, was man halt immer noch vergisst, weil es bei ihm ja auch im Vergleich zu Patrick beispielsweise, bei Patrick siehst du, dass der schnell rennt. Das ist halt einfach super ästhetisch und der marschiert da lang. Und bei Magnus sieht das ja so aus, als wenn er da abschlappt mit seinen 7
Sunday-Jog.
Ja, genau, Sunday-Jog am Kanal. Aber rennt halt leider gerade 3,30er Pace oder 3,35er Pace. So, und da wird es dann natürlich auch irgendwann schwer nach 3 Siegen zu sagen, ich gewinne jetzt noch ein 4. Mal. Also das ist, und dadurch, dass er nicht da ist, ist es halt wirklich eine Wundertüte, die halt riesengroß ist.
Definitiv. Also ja, es ist einfach, ich glaube, deswegen bin ich auch so, einmal aufgrund der Deutschen natürlich am Start, Strati und Fred hier, weil wir auch einfach eng mit denen sind und das einfach geil ist, dass die beide vor Ort sind und auch diese Ungewissheit, was ist mit dem Laidlaw, wird er jetzt fit, was ist mit dem Vincent Louis, was ist mit dem Henry Schumann, kriegt das wieder erwarten doch irgendwie hin, da eine gute Bike-Performance hinzubringen. Warum ich eben gerade oh gesagt hatte und worauf ich gekommen bin, ich habe gerade nochmal so die Liste durchgegangen und ganz unten stand noch ein Name, Lukas Voigt. Also definitiv ein Battle.
Stimmt.
Schumann gegen Voigt. Also ich weiß gar nicht, ob Henry Schumann der schnellste Schwimmer sein wird.
Stimmt.
Aus deutscher Sicht könnte das auch sein, dass es Lukas ist. Den vergisst man immer gern, der ist ja auch letztes Jahr gestartet. Da war irgendwie gefühlt, kam eine große Gruppe raus, aber 2 Minuten vor dieser großen Gruppe war Lukas Voigt alleine weg auf weiter Flur.
Stimmt, spannend.
Der Überschwimmer ist im Triathlon natürlich. Vergisst man immer, weil er dann natürlich irgendwann eingeholt wird und dann, sobald das passiert ist, wird er halt geschluckt und dann ist er irgendwo im Mittelfeld und du sprichst nicht mehr viel über ihn, aber natürlich im Schwimmen die absolute Übermaschine. Also ich glaube, müsste man mal Felix fragen. Aber ich schätze, es gab noch nie so ein krasses Schwimmfeld in Rot wie jetzt. Also
nee, das denke ich
vor allem von der Dichte her.
Und was man natürlich auch nicht vergessen hat, haben wir auch schon eingangs gesagt, also nicht im Podcast, aber vorher, wer natürlich auch noch gar nicht genannt wird, aber Menno Kolas, der letztes Jahr, ich weiß gar nicht, in Kona 4., 5., 6. geworden ist, also von den Athleten, die in Kona waren, ist er tatsächlich derjenige, der den größten Favoritenstempel drauf hat. Und dann halt auch viele Namen. Ich meine, Bart Arnus hat letztes Jahr in Mexiko der erste Ironman, den er gewonnen hat, steht auch auf der Liste so. Und dann denkst du halt, klar, aufgrund der Struktur, dadurch, dass er halt beim Schwimmen nicht vorne mit dabei ist, wird es für ihn natürlich, ich würde sagen, unmöglich, das Rennen zu gewinnen, weil da jetzt auch nicht so die Horsepower ist, die irgendwie das Loch zufahren könnte. Aber das ist halt auch ein Typ, der natürlich aufs Treppchen kommen kann. So, also
Menno Kolas, dasselbe.
Ja, habe ich auch ja gesagt gerade.
Überschwimmer.
Ist, genau. Ja, aber der ist ja vorne mit dabei wahrscheinlich.
Ja,
also
ja.
Das ist ja das Ding. Der wird vorne mit dabei sein, aber das ist halt auch einer, den man halt auf dem Zettel haben muss. Ja, mega, mega spannend und irgendwie abgefahren, dass die Woche davor wird Frankfurt stattfinden, Europameisterschaft. Da sind die Namen natürlich noch nicht raus. Das Starterfeld wird vermutlich Hochklassiker sein. Also Patrick hat ja, glaube ich, schon erzählt, dass er auch wieder startet, die Pro Series auch macht und mit Sicherheit versuchen will, da endlich mal das Rennen abzuliefern, was er sich schon so lange erwünscht hat in Frankfurt. Die ganzen anderen Norboys wird auch mega, mega spannend. Ah, es ist schon geil. Und jetzt geht's halt langsam los, ne? Ich finde auch so jetzt, mal irgendwie, du hast es gesagt, jetzt sind noch so die Wochen und Monate, wo man noch so ein bisschen saure Gurkezeit hat, die es ja im Triathlon so eigentlich gar nicht mehr gibt. Aber ich finde ja auch immer, wenn du dann sonntags, hast du ja auch schon gesagt, dass du es gesehen hast, Strade Bianchi, alter Schwede, war das ein Stunt von Tadej, wie der da, also auch der hat ja wirklich nicht, der hat ja nicht eine Sekunde gezuckt, um zu gucken, was passiert ist, sondern der hat wirklich da seinen doppelten Rittberger ins Feld gemacht und dann irgendwie mit Brille auf halb acht aufgesprungen.
Ja, erstmal muss man noch sagen, ist er da, ich weiß nicht, ob es das war, aber es sah so aus, als wenn er irgendwo in, er war auf jeden Fall in irgendwelchen Büschen. Für mich sah es aus wie so Dornbüsche, ja, wo er dann noch so zweimal mit dem Bein rausgetreten hat, wo er sich von den Büschen befreit hat. Sein Rad gesucht, auch gar nicht geguckt, ob das Rad in Ordnung ist. Ist aufs Rad gesprungen, ist wieder losgefahren und hat dann nach unten geguckt, ob das Fahrrad überhaupt noch unter ihm, ob das
stabil ist. Er musste es ja auch noch wechseln. Also er hat es danach ja auch noch gewechselt.
Hat es dann noch gewechselt, weil anscheinend was nicht in Ordnung war, genau. Und die Hose links hochgekrempelt. Jeder hätte sich die erstmal runtergezogen wieder, aber nee, der springt aufs Rad und fährt weiter. Und genauso beeindruckend, wie der da wieder aufs Rad gesprungen ist. Also da siehst du mal, das ist... Ja, man kann einfach sagen, der neue Kannibale des Radsports.
Ja, absolut.
Spätestens damit hat er sich gekürt. Und genauso beeindruckend aber diese Radskills von Tom Pidcock. Der wird überholt, dann schmiert er ab, Pogi schmiert ab vor ihm und der geht einfach kurz raus, bremst kurz an, geht dann wieder rein, korrigiert und zieht das Ding weiter. Und war das Sivakov von?
Ich weiß nicht, wer da geradeaus weitergefahren ist.
Auf jeden Fall von Ineos, einer, der an drei war, also viel mehr Zeit hatte zu reagieren wie Pidcock, fährt gerade, bremst dann noch ab und fährt da gerade in Richtung Pogi an die Seite und fährt von da weiter. Auf jeden Fall, das war krass zu sehen. Bike-Handling-Skills, Tom Pidcock.
Ja, das ist klar.
Das ist nicht nur dieses gestellte, also dieses Insta-Reel, was es da gibt mit Jaffa, Fabian oder wie der hieß, das ist nicht gestellt. Der ist einfach der krasseste Bike-Handler.
Absolut.
Da,
na gut, der ist Mountainbike-Olympiasieger, also der kann halt einfach alles.
Aber
das war, fand ich auch, das war wirklich krass, wie der aus dieser Kurve rausgekommen ist. Unvorstellbar. Aber auch natürlich wieder, was für ein Glück bei Pogi, dass da halt einfach ein Feld war, was ihn aufgefangen hat. Also da hätte ja jetzt auch jemand, letztendlich war das eine ähnliche Situation wie der super schlimme Sturz letztes Jahr von Roglic, Vingegaard und Evenepoel, wo die halt alle, die sind ja auch nur in der Kurve weggerutscht, aber da war dann halt so ein fieser Graben, der dafür gesorgt hat, dass die Jungs halt einfach richtig, richtig zu kämpfen hatten, die Wochen und Monate darauf. Und Pogi hat halt das Glück, dass er in so einen Brombeerbusch und Felder reinfällt, Glück oder Pech zugleich, aber dass halt die Knochen heil geblieben sind. Aber ich glaube, das Aufwachen, er hatte ja dann schon nach dem Zielanlauf kurz danach richtig, richtig Schmerzen. Also da hat man dann ja auch gesehen, wo er auch gesagt hat, boah, jetzt tut's richtig weh. Ich möchte nicht wissen, wie der sich gefühlt hat, wahrscheinlich schon mitten in der Nacht oder halt am nächsten Morgen, wenn das Adrenalin wirklich komplett aufgebraucht ist und du dann halt einfach, weil der hatte ja auch schon Bruce an der Hüfte, also ein Hämatom an der Hüfte und auch an der Wade. Ich meine, die sind locker mit 60 in diese Kurve gegangen. Und,
ja,
und du hast es ja auch gesehen, diese Dynamik, wie er sich überschlagen hat, das war ja unvorstellbar. Und was ist das für ein Typ, dass der da wirklich nicht im Geringsten, ich meine, das sind alles harte Hunde, die Radsportler, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also ich meine, da gibt's ja auch zig Reels von irgendwelchen Fußballern, das war jetzt auch wieder, die gar nicht berührt werden und die sich 10-mal überschlagen und dann kriegen sie eine gelbe Karte, weil es eine Schwalbe war. Und dann siehst du halt danach die Radsportler stürzen. Aber du hast ja normalerweise, hast du ja so diese 2-3 Sekunden sortieren, dass du mal guckst, ist noch irgendwie alles dran, und der Typ, auch die Brille, die hing da irgendwie so halb im Helm, scheißegal, einfach aufspringen, raus aus diesem Dornbusch hin zum Rad, und das Ersatzrad, das stand ja auch einen Meter neben ihm. Nein, ich schnapp mir das Rad, was da liegt. Also, alter Schwede, ist das ein Typ.
Voll im Modus.
Unvorstellbar, wirklich unvorstellbar. Also, wirklich, wirklich krass. Strade Bianche, geiles Rennen, also diese Mischung aus Gravel und Straße, also wirklich, wirklich cool. Und dann ja gestern, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Paris-Nizza, ich habe es abends noch in der Zusammenfassung gesehen, wo dann ja
Vingegaard
von Almeida noch
100 Meter vor dem Ziel.
50 Meter vor dem Ziel ist Almeida an ihm vorbeigeballert. Das ist natürlich auch für die Moral, boah, wenn dann ein Helfer, ich meine, das ist ein absoluter Edelhelfer, und ich meine, das Team UAE, das ist schon krass, auch was Nils Pollitt da wieder gezeigt hat, oder Pollitt, ja, das ist schon krass, aber das war natürlich auch für Vingegaard echt so ein kleiner Schlag. Du fährst weg und denkst, okay, ich habe das Ding im Sack, und dann kommt da der Helfer von Pogi. Also moralisch war das nicht gut. Der hat auch das gelbe Trikot gewonnen, aber sah jetzt auch nicht wirklich glücklich aus. Ich meine, das war halt auch eine krasse Etappe.
Immer kommt UAE.
Ja, das ist schon krass. Auf der anderen Seite, wir haben März, also all good. Das heißt für Juli gar nichts. Aber es gibt ja natürlich vom Kopf schon so einen kleinen Mit, kann aber natürlich auch die extra.
Aber hast du das gesehen, die Zusammenfassung? Das Rennen wurde ja
vorher neutralisiert wegen Schnee.
Neutralisiert, weil es so kalt war, mit Schnee und so. Und
ja, ja.
Diese Szenen gesehen, wo dann alle da so ihre Hände so voll ausgeschüttelt
krass.
Haben. haben und Armkreisen gemacht haben.
Ja, ich meine, gut, das ist ja auch. Das
warm bleibt, dann gab es ein Close-up von einem, der da irgendwie so stand und gezittert hat. Also.
Naja, aber ich meine, gut, die Typen, die haben alle irgendwie 4-5% Körperfett, sind austrainiert bis zum Letzten. Und jeder weiß, dass wenn man halt nass ist, nass gefroren ist, aber man fährt Anschlag und dann wird man, die standen ja auch relativ lang, glaube ich. Das war ja irgendwie 10 Minuten oder eine Viertelstunde oder so war das Rennen neutralisiert. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt stand es ja wirklich, weil die halt einfach Schneeregen hatten und dann wirklich stoppen mussten. Und wenn du dann von 100 auf 0 runtergebremst wirst, durchgefroren bist und dann nach einer Viertelstunde wieder weiterfährst, das ist ja die absolute Hölle. Und dann durften die auch, glaube ich, auch gar nicht sofort richtig weiterfahren, sondern sind dann noch hinterm Neutralfahrzeug mit weiß ich nicht, 20, 30 km/h hinterhergerollt. Und dann durften sie erst fahren. Also die waren ja
nicht. Nee, ich glaube, das war vorher. Das war die Neutralisierung, okay, wo sie dann sind. Und dann standen sie. Dann wurde neu organisiert und die Fluchtgruppe wurde mit dem Abstand, wie es vorher war, wieder losgeschickt. Und die anderen standen halt noch länger, weil sie gewartet haben, bis die Fluchtgruppe dann 1,5 Minuten weg ist, dann die zweite Gruppe und dann die dritte Gruppe.
Wie die sich gefühlt haben. Weil du weißt ja, wie es ist. Du weißt ja, wie es ist, wenn du nach einer Kaffeepause losfährst. Und man so denkt,
dann im Rennen.
Aber da bist du dann wenigstens, da kommst du ja von so einem Gusto-Faktor und hast dich wohlgefühlt. Und dann aber im Rennen und frierst auch noch richtig stark. Und dann rein ins Pedal und Attacke weiter.
Ich wäre ausgestiegen.
Weiter mit 400 Watt. Unglaublich. Aber ich finde, das ist halt auch jetzt wieder so diese Zeit, wo du weißt, geil, die Frühjahrsklassiker kommen, jetzt beginnt die Saison richtig. Es ist ja immer so das, was halt dann auch wirklich fies ist als, was heißt fies als Familienvater, das ist jetzt auch wieder ein bisschen übertrieben, aber das war halt geil, als man noch keine Verpflichtungen dahingehend hatte, dass man halt irgendwie trainiert hat und sich danach mit Kaffeekuchen von Fernseher gesetzt hat und die letzten 1,5 Stunden der Klassiker angeguckt hat, weil das ist ja wirklich, gerade auch die Klassiker sind immer spannend. Mailand-Sanremo ist jetzt bald, dann kommen die ganzen Monumente, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, wo Pogia auch, glaube ich, fahren will. Aber ich habe jetzt gelesen von der Teamleitung, das soll ihm verboten werden, weil irgendwie das Risiko zu groß ist, dass er stürzt. Jetzt sind sie natürlich nach dem Ding in Strade Bianchi wahrscheinlich alle ein bisschen nervös, dass er jetzt sich irgendwie dann doch noch das Schlüsselbein bricht oder was weiß ich was. Aber das ist ja schon geil, den auch bei Paris-Roubaix zu sehen.
Ja, also definitiv wär's geil. Das war aber schon irgendwie, es gab ja dieses Video, wo er da durch den Wald von Arnberg geflüchtet. Ja. Da hieß es ja aber auch schon, er wird dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht starten, sondern wollte sich das einfach mal angucken oder so. oder alle nervös machen schon, wer weiß. Also das ist ja auch Mindgames schon irgendwie. Aber ich finde halt, Pogi ist auch ein bisschen zu stark. So, ja. Das macht's auch dann manchmal schon ein bisschen langweilig. Also wenn jetzt Paris-Roubaix startet und das dann auch noch einfach so irgendwie gewinnen sollte, das fände ich dann schon irgendwie blöd, weil das so ein Rennen ist, wo es immer große Favoriten gibt und dann gewinnt am Ende doch oft auch mal wer anders, den du nicht so 100% auf dem Schirm hattest.
Und am Ende gewinnt dann doch John Degenkolb. Das wär's. Der Frankfurter Jung. Das wär's, wenn also, er nochmal bei seinem Rennen.
Irgendwie so Dinge, ich liebe so Sportevents einfach, ne? Wenn's unvorhersehbar wird, da sind wir dann auch wieder vielleicht bei Rot, das ist genau das Gleiche, weil da auch dann diese vielen Ungewissheiten da drin sind im Rennen und das ist eigentlich super, wenn du irgendwie vorher schon weißt, wahrscheinlich gewinnt Ditlev, es ist super beeindruckend, das zu sehen, wie das dann passiert und wie das auch im letzten Jahr passiert ist und auch vor Ort zu sein, aber es war dann auch letztes Jahr vor Ort dann irgendwie so, ja, spannend wird halt jetzt so, was passiert hinter Ditlev,
ja.
Und das vorne, das hast du irgendwie schon so, ja, okay, der hat gewonnen.
Ja.
Das hast du schon so ausgeschaltet. Und natürlich ist es geiler, wenn es irgendwo ein knapper Fight ist und wenn du über sowas reden kannst, wie dann jetzt Strade Bianchi, wo dann der Sturz ist und dann denkst du, oh, jetzt ist Pogi raus und dann fährt er auf und attackiert weiter, ne? Wo du denkst, hä, das kann doch gar nicht gehen irgendwie. Und ja, solche Sachen ist dann, wenn's, also das war dann für mich jetzt auch, soll jetzt nicht heißen, dass ich einen Stürze cool finde, aber es war natürlich deutlich spannender.
Die Unbekannte. Sehen,
im letzten Jahr, wo er 80 Kilometer Soloflucht und das Ding gewinnt irgendwie, genauso beeindruckend, aber ich liebe halt einfach sportliche Entscheidungen, wo was hin und her geht, wo was passiert, wo im Optimalfall, das ist ja eigentlich auch Strade Bianchi oftmals so gewesen, dass bis zu diesem letzten Schlussanstieg noch 2, 3, 4 Leute zusammen waren und dann diese steile Rampe da nach Siena hoch da attackiert wird und
das hat dieses Jahr auch gefehlt. Naja, das war ja beim Frauenrennen. Das war wirklich beim Frauenrennen. Das war super zu sehen, dieser letzte Kilometer, wo sie dann da halt da reingefahren sind. Das stimmt schon. Wer aber natürlich auch ein krasses Comeback jetzt quasi gefeiert hat, ist Pidcock, der letztes Jahr wirklich bei Ineos gar nicht mehr reingekommen ist und auch wirklich nicht mehr happy war. Und jetzt in dem vermeintlich kleineren Team, was ist das, Q365 oder was? Oder?
36,5.
Okay, 36,5.
Das ist die Körpertemperatur. Das ist Bekleidung, die dich auf der Körperkerntemperatur 36,5 halten soll.
Ah, okay, cool. Ja, sehr gut. Dann haben wir das auch geklärt, so viel dazu. Aber der ja auch einfach jetzt wieder richtig, richtig stark fährt. Voll. Also mega, mega gut. Also das war schon auch stark zu sehen, denn er hat ja nicht nur aufgrund seiner Skills gewonnen. Klar ist das Rennen dann irgendwie für ihn auch gemacht, aber der ist ja auch einfach richtig stark gefahren. Und du hast ja auch gesehen, als Pogi ihm dann weggefahren ist, da musste er ja auch richtig, richtig, richtig ackern. Was ist er da die Minute gefahren? Irgendwelche
Habe ich nicht gesehen.
Irgendwelche Wattwerte, wo du wirklich so denkst, das kann doch alles gar nicht wahr sein.
Pogi oder Pogi, Pidcock?
Pogi in dem Moment, als er Pidcock abgehängt hat. Da ist er irgendwie, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber wirklich, also brutal. Das war auch so ein Lifetime-Best von ihm für eine Minute. Das ist natürlich auch wieder so dieses, wenn du das siehst, diese Dominanz von UAE, also jetzt auch mit Almeida dann da bei Paris-Nizza und boah, bisschen US Postal-Style ist das schon. Ohne da jetzt irgendwelche bösen Geister zu wecken, will ich auch nicht, aber das ist trotzdem, es ist schon krass, wenn du halt einfach siehst, wie die wirklich den Radsport momentan dominieren, aber wir haben März, im Juli kann das ganz anders aussehen, aber irgendeiner hat schon geschrieben, gut, wenn wahrscheinlich gewinnt Pogi mit einer Stunde Vorsprung in Paris, wenn das so weitergeht.
Boah.
Aber das ist halt das Spannende, was du gesagt hast, das ist auch ein weiter Weg und man muss erstmal gesund dahin kommen, was ich aber von der Freude her oder von der Besessenheit, aber Freude ist es, glaube ich, eher bei ihm, weil er wirkt jetzt nicht in dem Sinne besessen, als dass er nichts anderes, er wird nichts anderes im Kopf haben, aber ich finde, bei ihm wirkt es tatsächlich positiv. Und da ist er ein bisschen auch Blumi irgendwie vergleichbar. Ich finde, das ist ja auch so ein Typ, der genauso Triathlon-verrückt ist, wie Pogi Radsport verrückt ist und der halt auch irgendwie alles gewinnen will. Und wenn das dann nicht klappt, dann ist er halt tierisch sauer. Und da bin ich halt auch mal sehr gespannt, wie die Norboys sich zurückmelden werden jetzt dieses Jahr. Bei Gustav Iden, da sehe ich schon noch irgendwie ein relativ großes Fragezeichen. Aber bei Christian Blumfeld, das wird halt auch mega, mega spannend sein zu sehen, wie er sich dann halt entsprechend präsentiert bei den Rennen. Ja, jetzt ist echt, also Klassiker gehen los, da weiß man auch, jetzt kommen bald die ersten großen Rennen. Also
ich hoffe, das Wetter wird jetzt einfach wieder so gut werden, dass man, was du beschrieben hast, schön machen kann. Einfach zwei, drei Stündchen aufs Rad. Dann mit einem Kaffee auf die Couch und die letzten 10 Kilometer oder 15 Kilometer bei den Klassikern gucken. Das ist dann ein perfekter Samstag, ein perfekter Sonntag.
Ja, ich finde ja, bei den Klassikern macht sogar die letzte Stunde Spaß.
Weil, weißt du,
das sind ja nicht nur so die letzten, wie irgendwie Bergankunft, okay, ich gucke dann so die letzte halbe Stunde. Aber bei den Klassikern, da passiert ja einfach schon so früh was, dass du dann gar nicht weißt, was ist da los. Und auch gerade Paris-Roubaix dann, wo jederzeit irgendwie Platten dazwischen kommen kann und wo wir die Personalie Degenkolb schon hatten, weißt du, wie der da abgeschossen wurde, das eine Jahr, oder ich denk's, was machen die da? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendeiner hat doch den Ellbogen ausgefahren und hat ihn dann, war das hier sogar Dings?
Was, Mathieu?
Mathieu, ich wollte auch gerade sagen, das war Van de Poel, meine ich. Der dann halt einfach Dege ins Feld geschickt hat, wo du echt so denkst, alter Schwede, der Typ hat das Ding schon mal gewonnen, den kannst du nicht ins Feld schicken. So, und ja, also wirklich, das ist schon, ist halt einfach dieses Unberechenbare. Und das ist auch genau das, was du meintest, was halt auch dann so Rennen wie Rot jetzt so spannend macht, dass du halt einfach nicht weißt, wer ist hier der große Favorit. Und das ist das, wo du als Sportfan einfach ja total Bock drauf hat, weil ich glaube, so Seriensieger, das ist cool, aber irgendwann wird's halt einfach auch ein bisschen langweilig. Deswegen hofft, glaube ich, auch jeder, dass Vingegaard dieses Jahr in einer besseren Position sein wird, als das letztes Jahr war, wo er wirklich schlimm gestürzt ist. Evenepoel, auch ein junger Typ, der einfach auch mit jedem Jahr besser werden kann. Aber wenn man halt einfach mal so auf die harten Fakten guckt, dann würde ich schon sagen, er hat Pogi ganz, ganz, ganz klar die Favoritenrolle. Aber man hofft halt immer darauf, dass dann halt irgendwelche anderen Protagonisten auf einmal kommen, die dann halt einfach zeigen können, dass es auch anders geht. Und das ist ja das Faszinierende am Sport. Und ja, mega, also ist cool. Da hat man doch gleich wieder Bock darauf, selber Sport zu machen. Und da ein bisschen Gas zu geben. Also insofern. Ach, Nicky Boy. Du musst doch noch nach Malle. Du hast ja gesagt, du fliegst nach Malle. Aber du fliegst dann im April, ne?
Also jetzt, ja, ich muss mal gucken. Also im April ist ja klar, da ist Mallorca 312. Ich würde gerne jetzt im März nochmal irgendwie ein paar Tage, um einen Kilometer zu sammeln. Aber wenn das Wetter eh nicht so gut wird, Nils.
Ach, das wird gut.
Ich muss nochmal Wetterbericht schauen.
Das wird besser.
Viel wichtiger ist doch aber. Dass wir da auch ein entsprechendes Video machen können. Fährst du wieder Matschfuß?
Ja.
Ich habe gestern mit Lasse telefoniert und hab, äh, Habe um einen Startplatz gebettelt.
Hast du um einen Startplatz gebettelt oder um zwei? Na, ich kümmere mich selber drum.
Ich wusste ja nicht, ob du startest, deswegen hatten wir noch nicht drüber geredet. Doch. Deswegen habe ich da, ich rufe ihn nochmal an, wenn du das
jetzt
sagst. Doch,
mir hat das, nein, das kann ich schon auch selber machen. Mir macht das tatsächlich, ich wollte gerade sagen, das sieht besser aus. Ich habe jetzt hier gerade parallel die Wetter-App aufgemacht. Ich glaube ja wirklich, das ist so bei Wetter Online, die ganzen Urlaubsdestinationen, wenn du so guckst, ist eigentlich immer sonnig. Und dann aber, also in ferner Zukunft, und dann wird's aber immer, je näher du dem Abreisetag kommst, wird's immer schlechter.
Dann kommt das reale Wetter. Du meinst, die haben einen Deal mit den Hotels und den Buchungsportalen.
Morgen keine Stunde Sonne, Regen, Sturm, Samstag Maximaltemperatur 14 Grad, aber immerhin 8 Stunden Sonne, Regenwahrscheinlichkeit 60%, Sonntag dann auch 14 Grad, Montag 12 Grad. Oh, das ist, da muss ich echt noch die warmen Sachen mitnehmen.
Guck mal hier.
Ja, siehst du, bei euch ist es besser. Bei euch ist es wärmer, die Temperaturen sind genau die gleichen. Kein Unterschied, ob du auf nach Malle
und
fliegst.
Pure Sonne.
Ja gut, lassen wir uns überraschen. Das kann ja, das ist ja das Gute, auf Inseln geht das ja immer sehr, sehr schnell.
Ja,
das
kann's, eigentlich kann's ist auch das, ins Gegenteil, es wird ja drehen. Hier auch noch nachts 0 Grad und minus 1 und da ja nicht. Das heißt, das Klima ist dann schon nochmal anders.
Ja, ja. Nee, aber Matschfuß, na klar, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht letztes Jahr. Also definitiv, ich glaube, das passt auch zeitlich gesehen. Also ich weiß nicht, was dann nicht passen sollte. Und ich weiß nicht, ob ich beide Tage, aber wäre natürlich eigentlich cool, ne? Dann könnte ich da wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, der Haupttag ist jetzt Samstag, also dass du auf jeden Fall mal den Samstag einplanst. Und dann fahren wir eine Runde Gravel, dann fahren wir einen aus.
Ah, herrlich. Hast du den jetzt mit dabei?
Du bist ja fitter als ich, das steht mal fest.
Ja, also aber du
machst, was du trainiert hast und allein deine Tuesday Boys, das ist schon ein Cheatcode. Ich muss ja auch noch so ein Shootout haben. Wie? Oh, da schließt sich jetzt der Kreis zu dem ganzen Trainingstalk. Hast du das? Wir haben ja schon über dieses Video gesprochen mal mit Lionel Sanders, wo er erzählt hat, ich trainiere jetzt nicht mehr so viel und nur noch 17 Stunden habe ich letzte Woche, weil ich trainiere nur noch das, was ich muss, und um die Intensitäten hinzubekommen und sowas. Und hast du die? Es war schon fast ein Reaction-Video davon von Sam Long gesehen?
Nee. Also über den Shootout oder was?
Ja, ja, genau. Aber das war dann Shootout Number Two. Shootout,
ach so, okay.
War das eine Video und dann das Video die Woche drauf. Dann startet nämlich das Video von Sam Long. Da sitzt er in der Sonne in der Wüste bei denen. Die wohnen ja irgendwie anscheinend auch in der Nähe irgendwo.
In Tucson, Arizona.
Auch in Tucson, okay. Auf jeden Fall sitzt er in seinem Whirlpool in der Sonne und guckt sich auf dem Handy das Lionel Sanders Video an. Drückt dann irgendwann Stopp und legt's weg. I don't know, man. Und ja, also super geil, und auch da siehst du mal, wie viel Ahnung der Typ auch von Training hat und so, ne, dass er dann sagt so, ja, Intensität brauchst du, kann Cheatcode sein, wo wir auch schon drüber gesprochen haben so eben, aber also meiner Meinung nach ist nichts, wirklich gar nichts schlägt Stunden. Du musst Stunden machen und dann noch mit Intensität, und dann kommt es nur darauf an, wie viel Stunden und wie viel Intensität verträgt denn dein Körper, dass er die auch verarbeiten kann, nicht, dass du dich müde und kaputt trainierst. Und das ist das Geheimnis vom Profisport. Das musst du halt kennen. Du musst deinen Körper genau kennen und genau die Grenze kennen, wie viele Stunden und Intensität verträgst du. Und dann geht er wieder zum Shootout, was er dann in Arizona, dieser legendäre 200 Kilometer oder 200 Kilometer plus Ride ist, wo er dann mit 340 Watt Average oder NP, ich weiß nicht, was es war, zurückkommt und irgendwie die Berge mit 400 plus Watt überall hochstrahlt, und dass diese Riesengruppe ist, die einfach nur komplett rumballern da die ganze Zeit. Also absolute Empfehlung, sich das YouTube-Video reinzuziehen. Richtig geil.
Ist aber ganz interessant, weil tatsächlich auch in dem Podcast, den ich gehört habe, ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, aber da sind dann auch einmal wieder die nackten Zahlen gewesen. Und es war ja so, dass im Radsport früher halt einfach nur Volumen trainiert wurde. Also es war auch spannend, wie er das nochmal gesagt hat, weil einem das auch wirklich so vor Augen geführt wurde. Ich meine, klar, Jan Ullrich, das ist jetzt 20 Jahre her, aber der hat halt einfach 2 Monate. Und da war er mit Sicherheit auch ein Extrem. Lance Armstrong wird es nicht so gemacht haben, aber der hat halt einfach 2 Monate Offseason gemacht. Der hat wirklich und hat dann halt 10 Kilo zugenommen. Ich meine, das war bei ihm ein Phänomen, aber jetzt mittlerweile machen die halt so 2 bis 3 Wochen Off-Season, maximal 2 Kilo zunehmen ist okay, sind dann auch tatsächlich so eine Woche lang gar nicht auf dem Fahrrad, dann fangen sie wieder an mit ein bisschen Krafttraining und fahren dann irgendwie ein bisschen Mountainbike oder machen Hiking und sowas alles. Und früher wurde ja einfach nur dann im im Winter, Frühjahr wird einer einfach Rad gefahren. Die sind halt einfach aufs Rad gestiegen, haben Stunden gesammelt, keinerlei Intensität.
Es gibt diese geilen Trainingspläne ja von Telekom-Zeiten, die auch so noch rumkursieren. Das ist dann so Montag, Dienstag, Mittwoch, 3, 4, 5 Stunden, ein Ruhetag, 5, 6, 7 Stunden.
Ja, genau.
Und dann das Ganze wieder Ruhetag und dann wieder von vorne.
Genau. Und dann bist du halt die Form, hast du die halt über die Frühjahrsrennen geholt. Dann bist du halt einfach nur mit Grundlage und 4, 5 Kilo zu viel zu den Frühjahrsrennen gekommen, so wie die jetzt stattfinden, Tirreno Adriatico, Paris, Nizza, Omloop, Het Volk. Und dann wurden auch die ersten 3, 4 Stunden wurden ja auch einfach nur gerollt, da haben sie sich halt unterhalten und dann wurden irgendwann die ersten Attacken gefahren. Und das ist ja heutzutage halt einfach komplett anders. Heutzutage stehst du halt einfach schon bei den ersten Rennen, gerade die Klassiker, ist halt Start und dann gehen die ersten Attacken schon. Und da wird halt einfach von Beginn an hart gefahren. Und was halt auch ein Unterschied war, ist, dass jetzt in den letzten Jahren die Trainingsvolumina eher so um die 25 bis 26 Stunden bei den Radsportlern war. Jetzt aber durch das viele Krafttraining, was gemacht wird und auch viel durch das Heat Prep, die ja dann auch nochmal eine Stunde später stattfindet, wo sie dann irgendwie schon trainiert haben, danach nochmal eine Stunde lang Heat Prep machen abends, sind die Volumina halt hochgegangen auf eben diese 33, 34 Stunden, wo man halt sagt, dass das der Bereich ist, der halt energetisch noch zu covern ist, also wo du die Energie, die du rauskriegst, noch reinbekommst. Das weiß man ja mittlerweile, dass das den großen Unterschied halt macht. Und dadurch ist dieses Niveau halt auch einfach nochmal höher gekommen. Also das halt, und da bin ich 100% bei Sam Long. Also ich glaube, das wird, bei der Halbdistanz mag das funktionieren. Das kann ich mir vorstellen, dass das halt auch noch hinhaut. Und man muss ja auch sehen, Lionel Sanders hat jetzt ja Jahre gehabt, wo er halt einfach sehr voluminös trainiert hat, weil er halt The Norwegian Method quasi mitgemacht hat mit Mikael Eden und jetzt dann selber auch noch danach trainiert hat, dann ja mit Frodo trainiert hat, was ich immer noch super schade finde, dass er das nicht mehr macht, weil da hat er halt einfach super, super gute Rennen gehabt. Und auch da haben sie sehr voluminös, oder was heißt sehr voluminös, haben halt einfach die Stunden gemacht, die man meiner Meinung nach machen muss. Also er hat jetzt eine gute Basis gelegt. Und wenn du jetzt dann halt einfach mal auf niedrigerem Niveau die Qualität höher fährst, mehr Ruhe hast, kann das funktionieren. Ich glaube, für die Langdistanz wird das aber nicht hinhauen. Und glaube ich auch im Long Term wird ihm dann im August, September, Oktober die Luft ausgehen. Aber genau wie Sam Long das gesagt hat, also ich glaube wirklich Volumen, siehst du auch beim Laufen, musst du jetzt gar nicht Ingebrigtsen angucken, sondern kannst auch Flo Brem gucken, könnt ihr mal schauen. Sehr, sehr guter Läufer, deutscher Meister, 5000 Meter, der halt auch ganz cooles YouTube-Game hat mit den Running Gags, auch auf Insta ganz, ganz cooles und der auch sehr voluminös halt einfach trainiert für einen 5000 Meter Läufer, der jede Woche 180 bis 190 Kilometer läuft, was ja teilweise einfach auch schon Marathonumfänge sind oder waren. Die Marathonläufer trainieren mittlerweile alle 200 Kilometer plus. Aber um halt einfach auf langen Strecken performen zu können, Stichwort Durability oder Stichwort Spezifizität, musst du halt einfach lang trainieren. Das ist halt einfach so. Und da, glaube ich, hat Sam Long das genau richtig erkannt. Das Geheimnis ist halt einfach, wie schaffe ich es, die Intensität, die du im Training einbauen musst, lang und locker, nur lang und locker funktioniert halt nicht, sondern du musst halt einfach spezifische Einheiten einbauen. Und wie schaffe ich das, dass ich mich von denen so erhole, dass ich trotzdem die Volumina noch hinbekomme? So, und das ist die große Herausforderung. Nicht nur bei den Profiathleten, auch bei den Amateuren. Wie schaffe ich das als Amateur, neben Beruf noch 12, 13, 14, 15 Stunden zu trainieren? Und da kannst du jetzt 10 Stunden pro Woche Radfahren und noch so schlau trainieren. Wenn Johann halt einfach jede Woche auf Mallorca 6, 7 Stunden mehr fährt als du, der hat ein anderes Niveau, ganz klar, aber dann wird er trotzdem besser sein als du, weil er halt einfach mehr diese Volumina macht. Das ist einfach so. Es sei denn, er eiert natürlich nur rum, aber das passiert ja auf Mallorca schon gar nicht, weil du da halt auch Berge hast, die du hochkommen musst und wo man dann ja automatisch irgendwie ein klein bisschen härter hochfährt.
Da bin ich wirklich gespannt durch dieses neue Trainingsrevier hier jetzt bei mir, sag ich mal. Ob ich Gravel fahre oder sonst was, ich fahre ja hier raus und bin super schnell in irgendwelchen Bereichen, also nach, keine Ahnung, wenn ich will, geht's direkt hoch. Ich fahre ja viel, viel mehr Höhenmeter und vor allem jetzt nicht unbedingt diese super langen Berge, aber es geht halt die ganze Zeit hoch, runter und sonst was.
Das bringt dich voran, das safe.
Ja, ja, wie safe. Sich das auswirken wird irgendwie bei mir, wenn ich einfach nur so... In Anführungsstrichen bin ich ja jetzt einfach Sonntag 100 Kilometer Rad gefahren. So, das war mein Ziel. Oder 120 Kilometer. Aber das waren halt wieder 1400 Höhenmeter. Und wenn ich das dann vergleiche, wenn ich in Köln dann eine 100er Runde fahre, die kann ich dann auch mal ohne Berge fahren. Oder da war dann ein kleiner Anstieg, 3 Kilometer drin, wo es ein bisschen hoch ging und wieder runter, aber das war es halt dann, ne? Und da bin ich echt gespannt, weil du ja automatisch viel mehr, ja einmal dieses Kraftding mit drin hast, weil du mal einen Berg hochfährst und du fährst natürlich einen Berg immer ein bisschen intensiver hoch, als wenn du in der Ebene einfach rollst.
So, ja, klar, ich meine, wenn du dir den Power Profile anguckst, wenn du 100 Kilometer am Deich fährst, das ist dann so eine Flatline.
Ja, genau.
Und wenn du halt gravelst 3 Stunden, da geht's natürlich die ganze Zeit rauf und runter. Also da hast du Herzrhythmusstörung. Das ist einfach so. Und bei dir ist es natürlich klar, wenn du dann auch Anstiege hast von 4-5 Minuten. Also ich meine, das ist ja wirklich so. Du siehst ja in der Regel, ist das Höhenprofil vergleichbar mit der Wattage. Wenn es hoch geht, geht auch die Watt hoch. Und wenn das einfach immer nur bis zum Sweetspot-Bereich ist, das ist ja auch, weswegen Bergtraining so effektiv ist, weil du halt einfach ohne viel Aufwand höhere Watt realisierst, um da halt einfach hochzukommen, weil du einen anderen Torque hast, aus welchen Gründen auch immer. Vergleichbar mit Hügelläufen. Deswegen sind Hügelläufe Hills Pay the Bills, weil du halt einfach ohne viel Effort einfach nur durchs Hochlaufen in Bereiche kommst, die du sonst nicht hinbekommst.
Wie Sam Long, der nach dem Shootout immer noch auf den A-Mountain hochläuft und wieder runter.
Ach ja, aber das, ich war ja auch selber in Arizona, in Tucson auch, und das ist, glaube ich, das A steht für Arizona, oder? Das ist die University oder so ist das, glaube ich.
Keine Ahnung, weiß nicht. Auf jeden Fall steht da ein riesen A drauf und der heißt A-Mountain und den läuft er nach dem Shootout. Das ist dann seine standardisierte Einheit, einmal die Woche Shootout fahren und dann den A-Mountain hochlaufen, weil er auch sagt, Hills pay the bills.
Extrem spezifisch, genau. Aber ich meine, das machen ja, guck dir die Norboys an, die ewig lange hochgelaufen sind. Laura in der Vorbereitung jetzt in St. Moritz, lange Hill-Raps. Also das ist ja das, was du halt einfach versuchen musst, weil du halt einmal diesen Aspekt hast der Kraft, aber halt auch den technischen Aspekt, weil du ja immer auch die Hüfte noch weiter nach vorne bringen muss, noch bewusster anfersen muss, um halt einfach hochzukommen. Und das sind halt einfach Reize, die super gut sind und die natürlich auch von vielen Weltklasse-Athleten bewusst eingesetzt werden. Also auch wenn du jetzt ins Höhentrainingslager nach Kenia fährst, ist mit Sicherheit ein großer Faktor die Höhe. Der andere Faktor ist aber, dass du permanent rauf und runter fährst und auch im Gelände läufst, was halt einfach extrem fordernd ist. Was beispielsweise auch meiner Meinung nach aber auch auf Fuerteventura, wenn du im Plaitas bist und jetzt nicht nur auf der Straße läufst, sondern halt auch viel in diese Canyon Hills runter rausläufst, auch ein riesen Benefit ist, weil du halt einfach dich A, sehr konzentrieren musst auf den Trails. Die sind ja alle noch laufbar, aber so diese Dirt Roads, die sind ja einfach nicht gut. Aber du läufst halt einfach permanent rauf und runter, hast dann immer noch diesen Wind und kämpfst da einfach mit den Elementen. Und wenn du dann zu Hause wieder, keine Ahnung, bei dir dann am Rhein langläufst oder bei uns an der Elbe oder an der Alster, dann fliegst du natürlich gefühlt, weil du halt auf einmal wieder guten Boden unter den Füßen hast und keinen Gegenwind hast. So, also das Terrain, das ist ja auch ein Grund, weswegen auch Trainingslager Sinn machen. Abwechslung für den Kopf, das merke ich jetzt zum Beispiel total, weil ich letztens auch mit Kai, meinem Buddy, darüber gesprochen hat am Wochenende, ja, warum seid ihr Gravel gefahren? A, war mein Rennrad noch im Radkoffer drin.
Das hatte taktische Gründe.
Aber was mir halt auch wahnsinnig Spaß macht, ist, dass ich natürlich alle Rennradstrecken hier um die Ecke, die kenne ich. Das ist jetzt nichts irgendwie, wo du denkst, boah, ist das schön hier. Also es gibt viele schöne Strecken, gerade irgendwie Richtung Ostsee oder in Norden.
Hast du gerade Hamburg gedisst oder was?
Ja, das wollte ich.
Unbewusst?
Nein, wollte ich gar nicht, aber es ist halt nicht so. Es ist ja nicht so, dass dich beim Straßenfahren irgendwas überrascht. So,
ja, ja.
Und beim Graveln ist es halt so, da ziehst du dir jetzt permanent neue Routen runter oder biegst mal hier links, da mal rechts ab und auf einmal denkst du, boah, was ist denn das für eine mega gute Strecke? Also das war jetzt auch am Wochenende, das haben wir letzte Woche entdeckt und die machen sich schon immer lustig, weil ich mich darüber tierisch freue. Das ist zum Beispiel so eine Bahntrasse, die geht, glaube ich, weiß ich gar nicht, 30 Kilometer von Osten nach Westen.
Oh, ich liebe sowas.
Das ist halt wirklich so ein Gravel-Freeway. Da fährst du zu zweit nebeneinander, da ist es einfach so ein Dirt Road. Das ist ein bisschen wie in Girona auch, wo du ja auch rausfährst oder rausläufst. Und das ist halt der Hammer. So. Und da kann ich mich halt einfach tierisch drüber freuen, weil ich meine, ich fahre jetzt halt einfach schon seit 36 Jahren Rennrad. Und da ist es dann halt einfach cool, wenn du halt dann einfach mal auf Strecken unterwegs bist, die du so noch gar nicht kennst. Oder dann hast du halt irgendwelche geilen Anstiege oder Abfahrten, wo du dann halt runterballerst. Und das macht halt einfach mega viel Spaß. Deswegen ist halt diese Abwechslung. Und das merkst du auf der Straße natürlich auch. Also wenn ich jetzt auf die Straße, mich auf den Straßenbock setze, habe ich natürlich eine ganz andere Bereitschaft, eben durch dieses Graveln auch mal irgendwie einen Hügel hochzudrücken, was du sonst, wenn du einfach nur auf der Straße fährst, nicht machst. So, und das ist schon cool. Und da wirst du super von profitieren, wenn du halt jetzt einfach neue Strecken fährst. Und ist ja bei Fred genau das Gleiche. Fred hat ja auch, was dem Umzug von Nürnberg in die Berge, das war ja für ihn nicht nur wegen Scheppe, dass er da jetzt einen guten Trainingspartner hat, aber das Niveau der Strecken ist da halt einfach ein komplett anderes. So, und das setzen Profis natürlich. Daniel Beckegaard, der von Dänemark nach St. Moritz gezogen ist, hat sich jetzt in den Ergebnissen noch nicht so ausgezahlt bei ihm. Da muss man sagen, war er in Dänemark erfolgreicher, aber einfach nur von außen betrachtet. Das kann aber unterschiedliche Gründe haben. Muss man aber vielleicht natürlich auch abwägen, dass du aus einer Trainingsgruppe rauskommst, was in Dänemark ja immer sehr, sehr gut ist. Also das muss man wirklich sagen, die haben einfach extrem gute Vereine, sowohl in Kopenhagen als auch in Aarhus, wo du halt einfach eine super Mischung hast von guten Profiathleten und guten Amateurathleten, die dann halt zusammen trainieren. Und dann kann es natürlich auch sich negativ auswirken, wenn du vielleicht in ein besseres Revier von der Topografie her hinfährst oder auch vom Wetter hinfährst, aber dir fehlt halt die Gruppe. So. Mhm. Und ich meine, jetzt ist ja auch zu Philipp Seib gegangen, auch ganz spannend, dass die jetzt halt dann ein ganz gutes Gespann haben mit Rico, Laura und oder Laura, Rico und Beckegaard. Da wird er mit Sicherheit auch von profitieren. Aber vielleicht war das auch ein Grund, dass er halt nicht mehr Bock hatte, immer nur alleine zu trainieren, sondern jetzt wieder halt die Motivation der Gruppe sucht. Und viel ja auch Laura in St. Moritz trainiert, also das hat sich auch irgendwie gefunden. Also das wird spannend sein zu sehen. Und ich glaube, dass das für ihn, glaube ich, das wirklich ein schlauer Move war nach dem vergangenen Jahr. Da ging ja wirklich nicht so viel bei ihm zusammen. Und das ist auch ein Athlet, wo ich sehr gespannt bin, wie er dieses Jahr performt. Also das ist halt auch so ein Trainerwechsel. Und ich meine, das hat Philipp Seib schon oft gezeigt, was er aus den Athleten machen kann. Wird spannend sein. Also auch so ein, wo halt einfach, weil wir darüber gekommen sind mit Veränderungen, neue Strecken. Kann positiv sein. Genau, Hillspace.
Bei mir sind es Hügel, bei ihm sind es Berge. Also.
Hügels und Riegels. Riegels essen, Hügels fahren, das ist das, was einen schnell macht.
Das muss ich diese Woche noch viel machen jetzt. Also, sehr gut. Bin gespannt. Also, ich würde sagen, wir machen einen Deckel drauf. Es sei denn, du hast noch irgendein gutes Thema, was dir diese Woche über den Weg gelaufen ist.
Nee.
Wann fliegst du nach Mallorca?
Morgen. Morgen geht's los.
Ah.
Morgen geht's los. Wie gesagt, ich wär genervt, wenn ihr besseres Wetter habt als wir. Aber das kann nicht sein. Das muss irgendwann. Oh, das war wirklich. Ah ja, ich bin gespannt. Aber als ich das jetzt eben geguckt habe, also ich nehme echt alles mit. Ich packe auch Handschuhe ein, Wintermütze, Regenjacken, alles. Also alle, die jetzt noch den Podcast hören und die ins Camp nach Mallorca fahren, packen alles ein.
Naja, Wintermützen, also es ist ja, wird ja schon 15, 14 Grad, oder?
Also eben waren die, also das war alles, das sah eben alles kühler aus für die nächsten Tage.
Ich war echt ein bisschen. Also ich hatte es ja auch 2022 im Project, wo ich da auf Mallorca war, 14, da war auch
14, 14, 12, ich rede von der Höchsttemperatur. Dann wird's wärmer. Aber die ersten Tage sind, du brauchst jetzt keine Wintermütze, aber.
Ja, aber dann mach doch du. Ich meine, du leitest doch das Camp. Dann sind die ersten 4 Tage ist nur swim and run. Und aufs Rad geht ihr dann. Also du bist ja auch Schönwetterfahrer.
Ich bin absolut Schönwetterfahrer. Ich muss ja aber auch gar nicht mitfahren. Ich habe ja sportliche Leitung. Ich muss gar nicht mitfahren. Aber will ich
dann
natürlich.
Dann brauchst du auch keine
Nein, Anspruch, keine will ich Mütze ja. Einfach. Das ist ja mein Anspruch ist ja, dass ich mit jedem Teilnehmer einmal zumindest auf dem Rad saß. Das ist mein Anspruch. Aber alle Touren werde ich vom Workload her schon gar nicht schaffen, dass ich da alle Touren mitfahre. Immer dann, wenn es regnet, muss ich extrem viel arbeiten. Also die Podcast-Aufnahmen, die nächsten 2 Wochen, die timen wir nach dem Wettervorhersagen. Oh, sorry Leute, ich kann nicht mitfahren, ich muss Podcast aufnehmen. Das ist einfach
jetzt,
so.
Ich mach das so, vielleicht komme ich dann nochmal in Woche 2, wenn das Wetter gut ist.
Ja, es wäre cool. Also ich meinte, klar, wenn du bei Johann bist unten, dann musst du ja halt einmal hochfahren, fahren wir uns entgegen.
Naja, ich muss ja Kilometer sammeln, also dann.
Das stimmt. Du hast schon gesagt,
der alte Telekom-Trainingsplan.
Du musst jeden 3, Tag.
3, 4, 5, 5, 6, 7.
Aber dann auch konsequent, wie von Peter Becker befohlen, mit 0,5 Wasser. Dann wirklich oldschool.
Oder Hell on Wheels Classics.
Ah, das ist geil. Aber wer ist
200, dann? 200, 200, 200, 200.
Genau, dann gibst du.
Aber das schaffe ich nicht.
Dann gibst du Johann die Schokolade aus, damit er dich nach Hause fährt. Aber auch
das
nur eine.
Der fährt einfach weg. Ja, andersrum. Ich esse die Schokolade und er muss vorfahren.
Genau, in seiner weißen Panomaltracht. Oh, herrlich.
Und dann, ja, wenn du Spanier bist und braun, dann darfst du alles tragen. Und
darfst du nur nicht auf eine dreckige Straße fahren in Regen, dann sieht das nach Durchfall aus. Das ist nicht gut. Wenn du da dann in so eine Dirt Road kommst und da diese Mallorca-Suppe auf der Straße liegt, dann vom Superstar zum Vollidioten, ich sag's nur. Sind es oft nur Millimeter. Gut, das Niveau sinkt.
Bergman.
Es sinkt für sie das Niveau, deswegen Decke drauf.
Machen wir hier Schluss.
Genau, ich muss auch noch ein bisschen packen.
Viel Spaß beim Packen, guten Flug.
Genau.
Und ich wünsche dir gutes Wetter.
Was also, auch cool.
Dass sich das nochmal ändert.
Genau. Und was cool wäre, ist, wenn wir in 2 Wochen dann den Podcast zusammen, vielleicht können wir ihn sogar zusammen vor Ort aufnehmen. Das ist auch schon wieder richtig lange her.
Das ist schon wieder richtig lange her, das stimmt. Ja. Du musst mal hier hinkommen, dann können wir, kann ich dir ein paar neue Gravel-Strecken zeigen.
Ja, darf ich, ja, wobei da hätte ich ehrlich gesagt, da hätte ich ehrlich gesagt mehr Bock auf Straße. Also, weil dann man dann,
ich sag dir, da covert, Gravel ist hier
ja,
so
aber man covert einfach mehr. Weißt du, man covert einfach mehr. Das finde ich halt, das ist ja dann schon auch cool. Ich meine, das ist schon ein riesengroßer Unterschied. Also 100 da mit dem Gravelbike, das ist schon,
das ist schon lang.
Das ist so wie
da mit dem, habt ihr schon einen abgerissen am Wochenende.
Na, ich ja nicht.
Das ist schon Matschfußniveau.
Das ist Matschfußniveau. Das haben nur Ruben und Basti gemacht. Ich bin nur 85 oder 87.
Aber die fahren ja auch 140, 150 Road dann halt, weißt du, das ist für die dann gleich von den Stunden her.
Ja, die sind auch Aberg, die Klassikerrunde sind sie, glaube ich, 150 Kilometer im Januar Gravel gefahren. Da ist dann Basti aber auch zwischendurch beim Dönerladen. Hat er sich einen Döner reingepfeffert.
Kurze Pause, Döner und Pommes Mayo.
Extra scharf, damit die letzte Stunde auch richtig gut funktioniert.
Das ist geil. Das habe ich noch nie gemacht. Warum eigentlich nicht?
Boah, bei mir funktioniert das mit dem Fett und sportliche Leistung. Fett im Magen, sportliche Leistung geht bei mir im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten los. Also das funktioniert bei mir nicht.
Aber so ein Snickers hat auch relativ viel Fett mit den Nüssen. Und
ja, das ist ja im Verhältnis. Nee. Also das ist ja so wie Mandelkuchen auch, das geht. Aber wenn du so...
Ja, ein Döner hat ja auch nicht viel Fett, das ist ja viel Brot, oh, das kommt Carbs. Ja.
Alter, aber diese ganzen Soßen da drin.
Naja, dann musst du halt Soße weglassen, dafür mehr Brot.
Ja, aber dann schmeckt
kannst du mir, aber dann kannst schmeckt du mir so ein Brot nicht. In ein Brot machen und ein bisschen Fleisch. Ah, Nils, so, es ist Zeit, dass wir jetzt
genau,
das Ding
Deckel drauf machen.
So.
Schönes Wochenende.
Ende aus, guten Flug, viel Spaß auf Mallorca.
Nächstes Mal gibt's Live-Report von der Insel.
Sehr gut, ich drücke die Daumen, dass sich der Wetterbericht noch zu euren Gunsten ändert, weil das ist dir und allen anderen, die vor Ort sind, zu wünschen.
Das nehme ich, dank dir.
Tschüss.
Tschö.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Treu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.